Der Brustring Talk. Der VfB-Podcast, alles um unseren VfB.
Spiele, Personen und Geschichten.
Herzlich willkommen zur 28. Ausgabe des Brustring Talks. Auch der Brustring Talk meldet sich aus der Sommerpause zurück. Ich bin Martin.
Und ich bin Jasmin. Heute zu Gast haben wir, kann ich sagen, schon wieder den Danny Galm vom Zeitungsverlag Waiblingen. Herzlich willkommen dir. Und du warst schon mal zu Gast. Das war in der Folge 22, wo du dich kurz schon vorgestellt hattest. Wir auch generell über journalistische Arbeiten rund um VfB gesprochen haben. Stell dich doch aber einfach mal nochmal kurz vor, dass die Leute, die es damals nicht gehört haben, dich trotzdem kennen.
Genau, also hallo auch von meiner Seite. Wie richtig erwähnt, Folge 22 war ich schon zu Gast. War ein großer Spaß. Ich hoffe, heute wird es auch wieder gut. Also ich bin 24 Jahre alt. Ich bin angestellt beim Zeitungsverlag Waiblingen, mache da mein Volontariat, heißt meine journalistische Ausbildung, und bin allerdings sehr auf den VfB fokussiert. Heißt, ich besuche Trainingseinheiten, Pressekonferenzen, Spiele und so weiter. Also das volle Programm. Schreibe hauptsächlich für unsere Online-Auftritte, für unseren Online-Auftritt über den VfB, ab und zu auch mal was im Print. Und so kommt eben die Verbindung auch zu eurem coolen Podcast zustande, dass ihr mich ja schon mal eingeladen habt.
Sehr schön zu hören. Also unsere Themen sind vor allem heute natürlich die Saisonvorschau, aber es ist jetzt auch schon das Pokalspiel gegen Cottbus hinter uns, was jetzt mal gelinde gesagt nicht ganz so souverän gewonnen wurde. Und da wollen wir einfach mit dir drüber sprechen. Also wir hatten online gestellt eine Umfrage, wo ihr eure Saisontipps hinterlassen könnt. Da haben wir auch sehr viele Rückmeldungen bekommen und Teilnahmen, was uns wirklich sehr gefreut hat. Und auch habt ihr viele Fragen gestellt, und das wollen wir jetzt einfach auch einbinden, wenn wir über die Saison sprechen. Einmal, was ihr meint, was wir dazu meinen. Und sonst schauen, dass wir die meisten Themen dann auch wirklich ansprechen. Ich denke, direkt alles komplett detailliert können wir nicht machen. Dazu ist einfach zu viel passiert die letzten Wochen und auch Monate. Aber einfach mal, um einen Rundumschlag zu machen und dass ihr dann gut vorbereitet in die Saison gehen könnt, vielleicht dann auch schon hört vor dem ersten Spiel in Berlin. Dann fangen wir doch einfach mal an mit dem Pokalspiel in Cottbus. Martin, wie hast denn du das erlebt?
Ja, also erstmal muss man ja fairerweise wirklich sagen, wenn du mal in die Historie der letzten Jahre guckst im DFB-Pokal, die ersten Runden waren jetzt nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen Bundesligisten einfach nie so richtig spannend und haben sich auch ein paar schon echt deutlich auch immer gequält. Der VfB fand ich auch, also die ersten Runden waren die letzten Jahre nie so sonderlich gut. Dieses Mal war es jetzt rein vom Verlauf her, dass es noch übers Elfmeterschießen gegangen ist, vielleicht nochmal eine Spur zäher als sonst. Es war natürlich mit den Vorzeichen, also wenn man jetzt mal auf die Abwehr schielt, war es natürlich auch echt keine einfache Sache, weil die Abwehr war quasi ja nicht mehr vorhanden. Ja, es sind einfach sehr viele verletzt. Baumgartl ist noch kurzfristig mit einer Gehirnerschütterung ausgefallen. Und da war die Abwehr eigentlich dann echt bunt zusammengewürfelt. Gentner ist dann ja nochmal ins Spiel gekommen, der eigentlich ja auf der Bank gesessen wäre. Natürlich kann man dann sagen, okay, es ist trotzdem immer noch, wir sind jetzt wieder Bundesligist, du solltest trotzdem dich ein bisschen besser präsentieren gegen den Viertligisten. Aber diese Superplattitüde am Ende zählt halt wirklich da das Weiterkommen. Das war ein verdammt zähes Spiel. Es war sehr viel, was überhaupt nicht gepasst hat. Die Abwehr war weiterhin eben, auch mit Sicherheit bedingt durch die Ausfälle, der Unsicherheitsfaktor, wie wir es jetzt eigentlich schon leider sehr, sehr lange kennen. Und nach vorne ging eigentlich halt auch sehr wenig. Das war eigentlich auch das Erschreckende, dass die Offensive, die ja eigentlich uns auch letzte Saison ausgezeichnet hat, dass da eigentlich auch sehr, sehr wenig ging. Also selbst dann auch, als der Doppelsturm da war, durch die Einwechslung von Ginczek, auch da ging nach vorne sehr, sehr wenig zusammen. Also so gesehen Man hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass der VfB in einer Woche mit der Bundesliga begann. Das sah eher so aus wie ein Vorbereitungsspiel, so am Anfang von den Trainingslagern irgendwie. Also hat einfach noch sehr viel nicht zusammengepasst.
Danny, hast du es auch gesehen? Also man muss sagen, wir erwischen dich gerade noch in deinem wohlverdienten Urlaub.
Also ich habe das Spiel nicht live verfolgt, weil, wie gesagt, ich offiziell noch außer Dienst bin. Ich habe aber das Elfmeterschießen gesehen. Ich war nämlich im Leutzebad und bin dann nach Hause gewackelt und habe immer schön im Live-Ticker geschaut, wie es denn steht, und habe dann in der Bahnhofspinte das Elfmeterschießen mir angeschaut, weil es mich dann doch sehr, sehr interessiert hat. Und ich würde da gar nicht viel Worte zu verlieren. Das war ein verdammt undankbarer Kick, eben wegen der vielen, vielen Ausfälle, aber auch wegen dem Gegner, der ja schon in der Liga spielt. Spielt zu Hause, ist Regionalligist, bisschen was von Spiel des Jahres gegen den Bundesligisten. Also sie sind weitergekommen mit Hängen und Würgen, und das ist das, was zählt. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie sie gespielt haben, weil ich es eben einfach nicht gesehen habe. Deswegen, sie sind weiter. Jetzt schauen wir mal, gegen wen es in der zweiten Runde geht. Was ich jetzt so noch gelesen habe über dieses Spiel, ja, dass da Steigerung her muss, das wird jedem klar sein. Und man darf gespannt sein, wie das dann am Samstag, wenn die Bundesliga losgeht in Berlin, wie sich da die Abwehrprobleme gestalten, ob Timo Baumgartl dann da fit ist. Mit Holger Badstuber, dem Neuzugang, wird ja noch nicht gerechnet. Also da bin ich doch dann sehr gespannt, was uns dann da zum Bundesliga-Start erwartet. Also ich würde jetzt dieses Pokalspiel, auch weil ich das nicht gesehen habe oder beziehungsweise nicht so intensiv verfolgt habe, ich kann nicht viel dazu sagen.
Ja, dann sind wir ja eigentlich schon... Oder wolltest du mich noch was zum Spiel sagen?
Ja, genau. Also ich meine, du hast es ja verfolgt. Und ich meine... Stimmst du halbwegs zu, oder hast du noch irgendwas gesehen, also, was du noch anmerken würdest? Ein Scheißkick, ja, Hammer, aber sonst noch irgendwas?
Nee, nicht wirklich. Also es ist auch die Defensive. Überrascht war ich, dass Burnic als Linksverteidiger gespielt hat. Also ist es ja als Profi auch noch nicht so erfahren. Und dass er dann dorthin gestellt wird. Und sonst, denke ich, sind es andere schon Themen, wo jetzt einfach wir auch schon zum Kader oder Neuzugängen kommen, gerade jetzt, dass ein Zieler dann jetzt wohl der erste Torhüter ist, haben wir da gesehen. Und sonst, ja, im ersten Blick, wie es jetzt aufstellungsmäßig hingehen könnte, wobei es aber auch gerade ja noch die paar Spieler dann recht kurzfristig wegen kleineren Beschwerden ausgefallen sind oder jetzt ja erst dann wie Aogo erst seit kurzem dann im Training waren.
Ja, der ist ja auch zum Beispiel einer, der Wolf hatte ja da auf der Pressekonferenz noch gemeint, ja, er wäre ein Kandidat für eine Einwechslung, und der ist dann einfach durch den Einstieg ja ins Training, hat er sich ja gleich mal die Muskeln wieder so ein bisschen, irgendwas war mit den Muskeln. Da war die Belastung dann nicht so ganz mitgespielt. Das heißt, er ist dann auch noch ausgefallen. Ich für meinen Teil, das Pokalspiel versuche ich, so gut es geht, auszuklammern. Dass ich konntest du eigentlich echt großteils nur mit Humor nehmen. Wie Danny schon gesagt hat, deutlich interessanter wird, wie sie jetzt in Berlin auftreten. Also da muss logischerweise deutlich mehr kommen, und ich denke, da wird die Abwehr auch schon wieder anders sehen. Baumgartl wird definitiv wieder fit sein. Ich denke nicht, dass die leichte Gehirnerschütterung ihn dann so lang vom Kicken abhält. Ob Badstuber dann wirklich von Anfang an kommt oder mal eingesetzt wird oder Aogo. So ein bisschen so vom Gefühl her aus, ja, einfacher Mangel an Alternativen kann schon sein, dass einer von den zwei von Anfang an spielen wird, weil arg viele Optionen hat er gerade nicht, sonst in der Abwehr, muss man halt einfach auch sehen. Und deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass zum Beispiel Aogo oder so von Anfang an kommt, auch wenn er jetzt vielleicht noch nicht, ja, mit der Mannschaft komplett vertraut ist, die ganzen Laufwege und so weiter noch nicht bekannt sind, aber ich denke, einer von den zwei wird nicht unwahrscheinlich von Anfang an spielen am Wochenende.
Ja, die sind ja beide auch, sag ich mal, erfahren, oder die erfahrenen Zugänge, die wir jetzt bekommen haben im Vergleich zu den sehr jungen anderen Neuzugängen, mal Zieler ausgenommen, und dass da dann mal einer spielt. Aber, und ich denke jetzt auch im Pokal, wie Wolf auch gesagt hatte, wollten sie wirklich jetzt gar nichts riskieren, was jetzt ich auch so richtig fand, weil dann am Ende ist jetzt eigentlich schon die Liga dann wichtiger, da gut reinzukommen und da jetzt nicht gleich hinterher zu hinken oder dann, dass der Spieler dann noch viel länger ausfällt, hatten wir ja auch schon diverseste Geschichten in der Vergangenheit, dass dann Spieler nicht mehr, überhaupt nicht in die Saison reingekommen sind.
Ja, also gerade bei Augo würde ich dir da auch zustimmen. Ich meine, wenn der, da gucke ich da mal lieber, dass er vielleicht ein Spiel weniger macht. Oder werden mich jetzt vielleicht einige dafür lynchen, aber mir wäre ehrlich gesagt ein Pokal aus dem Cottbus relativ egal gewesen. Ich finde, der Einstieg in die Saison, das heißt die Bundesliga, ist für mich viel, viel wichtiger, als ob wir jetzt im Pokal irgendwie in der zweiten oder dritten Runde rausfliegen. Also ehrlich gesagt, das hätte ich gut verkraften können. Auch wenn es mir jetzt einige vielleicht nicht glauben würden, aber es ist wirklich.
Ja, ich stimme dir jetzt auch mal zu, damit ich auch mal wieder was sage. Und zwar glaube ich auch, der VfB, im Pokal, ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, also wie du sagst, ob sie jetzt dann jetzt in Runde 2, 3 oder vielleicht im Achtelfinale rausfliegen. Ich glaube einfach nicht, dass sie, ja, den Pokal nimmt man so ein bisschen als Bonus mit. Und was jetzt halt wichtig ist, ist der Samstag und was da passieren wird.
Genau.
Ich denke nicht, dass er einen von Aogo oder Bartstuber, dass er den spielen lässt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wenn ich so die Aussagen aus den Vorstellungen von Aogo und Bartstuber gehört habe. Das klang doch schon sehr, sehr festgelegt, dass die Spieler noch ein bisschen brauchen. Und ich fände das auch ein bisschen nicht so leicht zu vermitteln. Also man hat da viele, viele junge Spieler, die komplette Vorbereitung mitgemacht haben. Und dann verpflichtet man da zwei Spieler quasi aus dem Arbeitslosendasein und die spielen. Das ist, glaube ich, sehr schwierig zu vermitteln. Also ich glaube eher, dass die beiden Aogo und Bartstuber noch eine Weile brauchen werden, bis wir die mal von Anfang an auf dem Platz sehen. Und ich denke eher, dass wir Altbekanntes sehen werden, vielleicht mit Ausnahme von der Linksverteidigerposition, wo ich wirklich mal gespannt bin. Ich weiß nicht, wie hat sich Bonic auf dieser Position geschlagen, weil er doch, was ich im Trainingslager gesehen habe, war er doch immer auf der 6 eigentlich oder im zentralen Mittelfeld zu finden. Und auf der Linksverteidigerposition habe ich ihn da nicht gesehen. Wie hat er dann das gemeistert?
Ich denke, es hat recht unglücklich für ihn angefangen. Ich meine, das 1-0 für Cottbus, das war ja ein Abstimmungsfehler zwischen ihm und Zieler, aber der hat einfach den Ball dann einfach ja direkt quasi dem Cottbuser vor die Füße gelegt. Und also für mich war es gefühlt, war er auf der Position nicht wirklich glücklich. Ja, das ist nicht seine Position und ich in der Vorbereitung hat er sich auf seiner angestammten Position viel, viel besser geschlagen, fand ich, wie jetzt hier in dem Spiel, aber irgendwie, es waren gestern einfach auch wieder alle eigentlich erschreckend schwach. Ja, also da braucht man ihn jetzt nicht irgendwie hervorheben, dass er jetzt irgendwie deutlich schlechter war als die anderen, aber ich glaube einfach, auf seiner Position war er nicht, sprich, er hat sich da einfach nicht wohl gefühlt.
Was ja auch verständlich ist. Also
genau, richtig.
Also, wenn man halt aushelfen muss, kann man ja nur nachvollziehen. Also das ist mal zu der Welt eigentlich, also wie gesagt, abhaken, ist es gut gegangen.
Genau.
Und was ich jetzt sagen kann, was ich gesehen habe, was sie im Trainingslager viel gemacht haben, war, also ein Schwerpunkt war eben, dass man sich immer ganz viele, viele Möglichkeiten und Optionen erarbeiten wollte, sei das verschiedene Spielsysteme, also da wurde immer munter durchgewechselt. Also das ist das, wo ich ein bisschen Hoffnung jetzt rausschöpfe, dass es gestern gut vielleicht ein bisschen knüppeldick kam mit den Ausfällen, aber für Samstag sollte doch da eigentlich was im Baukasten sein, woraus Hannes Wolf doch wirklich was schustern kann, um dann eben auch in Berlin zu bestehen, was ja eine Riesenhürde ist. Also ich habe das schon öfters mal geschrieben auch, dass der Start wird eminent wichtig werden, weil die junge Mannschaft, die braucht Sicherheit, die braucht Selbstvertrauen und den holt man sich nur durch Erfolg auf dem Platz. Und mal angenommen, wir haben jetzt die ganzen Turbulenzen, die sich der Verein wieder geschaffen hat, Stichwort Schindelmeiser und so weiter. Es schießt ja nur von außen noch meiner Meinung nach ein bisschen unnötigen Druck auf den Kessel. Also weil wenn man jetzt schwarz malt, gutes Pokal aus, haben sie jetzt abgewendet, gerade so. Der Bundesliga-Start wird schwer. In Berlin kann man mal verlieren. Dann kommt ein Heimspiel gegen Mainz, wo ja ein gewisser Alexandru Maxim mittlerweile die Kickschuhe schnürt. Ja, also es hat das Potenzial, ein bisschen ungemütlich zu werden, aber das ist mir jetzt eigentlich viel zu viel Schwarzmalerei. Also ich bin da eher optimistisch. Ich habe gesehen, dass sie gut gearbeitet haben, dass sie sich viele Alternativen erarbeitet haben, gerade auch was die Defensive angeht. Es war ja jedem klar, dass das die Baustelle Nummer 1 ist. Man hat jetzt mal sich auf eine Nummer 1 festgelegt, was sich auch schon früh abgezeichnet hat, dass es eben Ron-Robert Zieler wird und eben nicht Mitch Langerak. Da bleibt jetzt noch interessant abzuwarten, wie sich eben der nette Australier mit dieser Rolle zurechtfindet. Ist ja für ihn auch eine sehr, sehr undankbare Situation. Ist der Aufstiegstorhüter, meint jetzt, endlich bin ich mal in der Bundesliga angekommen als Stammkeeper, und dann holt der Verein ein und er setzt sich dann auch meiner Meinung nach verdientermaßen durch. Ich bin mal gespannt, wie er mit der Situation umgeht, ob er da vielleicht nicht sogar noch einen Abgang sehen.
Ich denke, das ist ein guter Einstieg, dass wir einfach jetzt mal ein bisschen den Kader angucken. Abgänge, Zugänge. Du hast nämlich jetzt eben gerade auch schon den Zugang von Ron-Robert Zieler angesprochen. Das Thema mit Schlangerack ist dadurch nämlich eben wieder aufgekommen. Also mich würde es auch nicht überraschen, wenn er noch gehen würde. Wenn wir das gerade bei dem Thema weitermachen. Er ist gekommen, hat sich verletzt, war Tüton gesetzt und Kramny hat ja keinen Anlass damals gesehen, ihn das zurückzuwechseln, erst ganz am Ende. Und genau, dann ist er Stammkeeper, dann ist er auf Platz, auf der Position 1 und dann kommt eben neuer Keeper und ich glaube, das wird ziemlich an ihm nagen und ich könnte mir auch wirklich vorstellen, wenn dann halbwegs sinnvolles Angebot für ihn kommt und das auch für den VfB finanziell passt, so schade es dann ist, dann kann das, glaube ich, noch sehr schnell gehen, dass der wieder weg ist.
Glaubst du, dass die mit Kral dann wirklich in die Saison gehen als zweiten Torhüter? Ehrlich gesagt, also ich kann ihn jetzt nicht komplett sportlich einschätzen, weil man hat ihn, also ich habe ihn, glaube ich, noch nie gesehen.
Ja, Jens Kral einzuschätzen ist sowieso schwierig, weil also ich habe da für den VfB schon mal ein Spiel gemacht, ein Pflichtspiel, ich kann mich zumindest an keins erinnern. Also es ist ja klar, dass sie dann nochmal einen holen müssten, weil sie hätten dann ja nur zwei Keeper und das ist damit so kann man nicht in die Runde gehen eigentlich. Also mal vorneweg, also ich fände es sehr schade, wenn Mitch Langerak gehen würde, weil er ein super Typ ist, auch ein richtig starker Torhüter ist und ich auch einfach der Meinung bin, man braucht auch zwei richtig gute Torhüter. Also ich hatte immer Angst und Bange in der Aufstiegssaison letzte Runde, dass sich der Kollege Langerak mal verletzt, weil wer wäre dann ins Tor gegangen? Dann hätte Gral oder Uphoff spielen müssen, da hätte ich mich sehr unwohl gefühlt. Also ja. Ich fände das schon sehr gut, wenn er bleibt, auch wenn man es natürlich als Sportler nur nachvollziehen könnte, wenn er denn geht. Aber Martin hat es angesprochen, da müsste halt auch erstmal ein adäquates Angebot reinflattern. Und also in der Bundesliga sind, glaube ich, die Plätze zwischen den Pfosten doch alle gut besetzt. Also für den VfB wäre es einfach das Beste, wenn er jetzt diese bittere Pille schluckt, es aber irgendwie umwandelt in positive Energie und einfach mächtig, mächtig Gas gibt und sich reinhängt und die Saison ist lang, die Runde ist lang, im Pokal ist man jetzt ja auch noch drin geblieben, dass er vielleicht sich wirklich denkt, so komm, ich beiß mich nochmal durch. Das wäre natürlich das Beste. Das ist ja auch das, was Hannes Wolf eigentlich auf allen Positionen in seinem Kader haben will, diesen Konkurrenzkampf. Also im Tor ist es ja jetzt dann runtergebrochen auf diese eine Position, aber im Mittelfeld ist das ja alles viel, viel, viel höher, viel, viel enger. Und das ist ja so ein bisschen der Grundgedanke hinter diesen ganzen Transfers, dass sich niemand sicher sein kann auf seiner Position, nicht mal der Kapitän, nicht mal Christian Gentner, dass jeder weiß, er muss immer 110% geben, weil sonst kommt der Nächste, der gibt im Training 120% und löst mich einfach ab. Also von dem her, ich fände es cool, wenn er bleibt, auch weil er ein sehr netter Typ ist, ein guter, ein positiver Typ ist und weil er halt einfach ein starker Torhüter ist. Wäre schade für den VfB, wenn er geht, aber nochmal, wenn er denn wirklich gehen wollte, könnte man es auch durchaus nachvollziehen.
Das ist ja heutzutage nicht mehr komplett unnormal, dass ein Torhüter mal gewechselt wird. Das gab es ja beim VfB in der Geschichte auch schon öfters. Ist ja die Frage, ob er sich nochmal antut und woher dann ein Angebot kommt. Weil ja viele, also es ist ja schon fortgeschritten in der Saison und Torhüter ist ja mit schon eine der Positionen, wo frühzeitig geplant wird. Außer es gibt noch eine Verletzung oder irgendwo, aber in Normalfällen sollte die Planung bei den meisten Vereinen diesbezüglich hier abgeschlossen sein.
Genau. Und dann hat sich nicht nur natürlich im Bereich der Keeper bei uns was getan, sondern wir hatten ja auch einige Abgänge.
Könnte ich noch kurz, ja, nee, hatte ich jetzt vergessen, wir hatten auch bei der Umfrage, wo wir gemacht haben, war die Frage, wen würdest du ins Tor stellen? Und da haben auch 57% Zieler gesagt. Also meisten haben es richtig eingeschätzt, obwohl es ja auch relativ nah dann beieinander waren.
Okay, ja, weil sie eben auch von nicht weit auseinander sind, die beiden. Also das muss man ja auch sagen. Also ist ja jetzt nicht so, dass Lengerek ein totaler Fliegenfänger ist und jetzt hier mit Zieler der neue Manuel Neuer kommt. Also Mitch Lengerek ist ein richtig guter Torwart. Also das ist wirklich, das sind kleine Details, vermutlich im Fußballerischen und in der Spielöffnung, die dann eben den Ausschlag zugunsten von Zieler gegeben haben. Aber so auf der Linie und so weiter geben die sich wirklich nichts. Und auch wenn man sie beobachtet hat im Trainingslager, wie sie trainiert haben, mit welcher Intensität, das war schon toll. Also das war gut, weil sie sich der Konkurrenzkampf, der hat das alles angefacht. Die waren wie zwei Streithähne so ein bisschen, so Olli Kahn und Jens Lehmann vor der WM 2006, haben sie sich ein bisschen betigert, aber eben halt auch richtig gut Leistungen gebracht in den Trainingseinheiten. Und ja, diese Frage spiegelt es ja nur nochmal wieder, dass es echt ein enges Rennen war. Ja. Und da dann jetzt wirklich halt die Details den Unterschied gemacht haben.
Genau. Ich wollte dazu auch noch gerade was sagen zu dem Thema. Den Faden habe ich jetzt gerade kurz verloren. Deswegen können wir jetzt, ganz elegant eben zur Abwehr schwenken. Eine unserer Baustellen, die der VfB ja schon wirklich seit Jahren hat. Und was jetzt natürlich durch die Verletzung von Insua, der nach Aussage von Wolf von der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel 10 bis 12 Wochen ausfallen wird, natürlich auch nicht besser wird. Sunic, der ausgeliehen war, ist dementsprechend gegangen, Klein ist gegangen, der noch keinen neuen Vertrag hat oder noch keinen neuen Verein hat. Und gekommen sind da ein bisschen erfahrenere Leute, also spielerfahrenere Leute, ältere Leute, und zwar Holger Badstuber einerseits, von der davor bei den Bayern war, an Schalke ausgeliehen waren, und Dennis Aogo. Und bei beiden war jetzt in diversen Online-Plattformen, die wurden sehr kontrovers natürlich diskutiert, weil sowohl bei Badstuber als Aogo ist natürlich die Frage, wann sind die fit, wann werden die wirklich spielen können, wann werden die eingesetzt werden. Du hast vorhin schon angesprochen, dass du denkst, dass es bei beiden länger dauert, bis die wirklich mal von Anfang an und dauerhaft spielen werden. Und dann fragt man sich natürlich, inwiefern diese Verpflichtungen dann Sinn machen. Wie ist da dein Blick drauf, Danny?
Ich würde sagen, dass beide Verpflichtungen Sinn machen. Also zu Aogo. Ich denke, dass man Aogo wirklich erst auf den Sucher genommen hat, nachdem sich Insua verletzt hat. Also das ist, glaube ich, denke ich, eine direkte Reaktion eben auf den Ausfall von Emiliano Insua und Neuzugang Ailton. Der ist zwar richtig gut, aber ich glaube auch angeschlagen aktuell, also auch nicht bei 100%. Und zum anderen, den dann direkt ins Bundesliga-Wasser zu werfen, ist, glaube ich, schon sehr heikel, auch wenn der Junge Mordspotenzial hat. Auch Holger Badstuber macht, finde ich, Sinn. Alle wollten immer einen erfahrenen Innenverteidiger. Jetzt hat man einen geholt, dazu auch noch relativ günstig. Bei ihm ist es halt, was den Fans die Sorgenfalten auf die Stirn treibt, ist die Verletzungshistorie. Klar, das weiß man bei ihm. Man weiß, dass er diese lange Verletztenliste hat, aber ich finde ihn als Spielertyp, also als Innenverteidiger mit einem guten linken Fuß, der in der Spielöffnung auch was machen kann, und er hat es ja auch alles schon mehrfach unter Beweis gestellt. Also ich finde, das ist eine gute Verpflichtung, aber sie wird Zeit brauchen, denke ich. Zum einen, um dass er selbst wieder auf das Level kommt, dass er spielen kann, und zum anderen dann eben, was noch mehr Zeit kostet wahrscheinlich, bis er sich in die Mannschaft reingefunden hat, bis er sich da in Abläufe reingefunden hat mit seinem Innenverteidiger-Kollegen, mit dem Torhüter und so weiter. Also um nochmal einen Strich drunter zu machen, ich finde beide Verpflichtungen sehr sinnvoll, sehr gut, also sehr clever eingefädelt, sehr sehr günstig für den VfB und eigentlich ja mit, wenn man mal die Verletzungshistorie von Badstuber ausklammert, eigentlich wenig Risiko, finde ich jetzt, dass man da eingegangen ist.
Bei Badstuber fällt mir halt auch noch ein, wir haben mit Baumgartl ja einen guten Innenverteidiger, Und aber ich denke, wenn der jemand mal so einen Erfahrenen hat, wie Badstuber an der Seite, der immer, vielleicht auch, wenn er noch nicht mal fit ist, wenn er noch nicht mal spielt, mit Sicherheit auch den einen oder anderen Tipp hat, weil bis von wem sollte er sich bisher groß Tipps holen? Ne? Also ich erinnere da an Markus Babbel, der Tusky war es?
Ja, Tusky genau. 2007.
Ja, doch wirklich mehr oder weniger sehr beratend zur Seite gestanden ist. Und allein sowas kann einfach auch schon sehr, sehr viel wert sein, weil da hat Badstuber einfach deutlich mehr Erfahrung, die er da eben weitergeben kann. Und ich denke, Baumgartl ist da einer, der da wirklich von profitieren kann. Also vorausgesetzt, Badstuber erfüllt diese Rolle, wobei ich jetzt nicht denke, dass der sich da verschließen wird. Und allein dafür ist es, glaube ich, bringt es den VfB wirklich schon weiter. Und wie du auch schon gesagt hast, Risiko sehe ich trotz der Verletzungshistorie von ihm eigentlich als relativ gering an, weil klar, wenn er sich wieder verletzt, dann sagst du, okay, dann geht der Vertrag nur ein Jahr, dann ist das Ding in einem Jahr beendet. Wenn er sich halbwegs durchsetzt, dann wird man sich mit Sicherheit nochmal zusammensetzen, aber dann war es halt auch nicht, ja, einfach nicht zu teuer, die Position entsprechend zu besetzen. Aogo tue ich mich noch ein bisschen schwerer mit. Klar, er bringt eine gewisse Erfahrung mit, aber der hat ja wirklich die letzten Jahre, vorsichtig gesagt, nicht wirklich viel gerissen. Also deswegen, nur weil der mal irgendwie Nationalmannschaft gespielt hat, aber ansonsten, er war ausgeliehen, glaube ich. Und aber arg viel Positives habe ich von ihm irgendwie rein spielerisch jetzt nicht wirklich in Erinnerung in der letzten Zeit. Also da tue ich mich noch etwas schwer mit ihm.
Ja, er fällt ja auch total aus dem Raster eigentlich. Also alle Verpflichtungen waren bis jetzt, also Badstuber und Zieler, das waren die erfahrenen Leute, die gefordert wurden und die jetzt auch geholt wurden. Und ich denke, dass Aogo wirklich einfach nur, Insua hat sich schwer verletzt, fällt 10 bis 12 Wochen aus, wir müssen was machen. Wir brauchen jemanden, der hoffentlich schnell in die Pötte kommt, der schon mal Bundesliga gespielt hat. Und dann ist halt auf so einer Position, Linksverteidiger, ist der Markt halt vermutlich auch nicht überbesetzt. Und dann ist man wohl schnell auf den Namen Aogo gekommen, dass der in den letzten Jahren nicht allzu viel gerissen hat, das ist allen bekannt. Aber deswegen ist er wohl auch für den VfB gut und schnell zu haben gewesen. Und in dem Fall finde ich das dann auch völlig gerechtfertigt, dass man ihn verpflichtet.
Also ich denke, man wird einfach über die Saison sehen, wie das funktioniert. Vieles, gerade vielleicht auch Richtung Badstubers Einfluss auf die anderen, wird man vielleicht auch nicht sehen. Vielleicht erst in ein paar Jahren in Interviews hören. Aber ich erinnere mich dann an ein Video, das war von Ende letzter Woche auf Twitter, wo auch das mitten im Training war, wo Badstuber sich Baumgartl und noch zwei andere Spieler, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, einfach Zeitnahme oder mit denen einfach diskutiert hat oder denen Sachen auch auf dem Feld gezeigt hat. Und da kann er, denke ich, auch gerade mit dem Hintergrund, unter welchen Trainern er trainiert hat, mit welchen Mitspielern er schon zusammengespielt hat, einfach sehr viel Erfahrung mitbringen, auch wenn er in der Reha war etc., nimmst du, denke ich, da trotzdem extrem viel mit, was man jetzt weitergeben kann. Aber auch dann kann er vielleicht auch einem Wolf helfen, der jetzt ja auch, klar, ich vertraue ihm vollkommen, er hat Ahnung, aber trotzdem auch von so Spielern er was lernen kann.
Das steht außer Frage. Der Junge hat Champions League gespielt und so weiter und ob er jetzt dann wirklich in der Stammelf steht oder nicht. Also auf dem Trainingsplatz hilft er allen weiter und er scheint ja auch ein patenter Kerl zu sein. Also wie du sagst, auch Hannes Wolf wird froh sein. Er hat ja selber auch nicht hoch Fußball gespielt und also keine Champions League zumindest gekickt. Also so ein Spieler unter den Umständen in seinen Verein lotsen zu können, ist eigentlich, ja, also da hat der VfB meiner Meinung nach alles richtig gemacht.
Und er war schon mal beim VfB sogar, auch wenn nur ganz klein in der Jugend, aber er war schon mal da.
Das zählt auch, ja.
Bei den Neuzugängen sind ja noch ein paar weitere gekommen. Wir haben ja auch eine Frage gestellt, die hieß, von welchen drei Neuzugängen erwartest du am meisten? Und was relativ interessant ist, der quasi, von dem sich die meisten Leute viel erwarten, ist Akolo. Ja, da erwarten wirklich die meisten davon, dass der ein guter Neuzugang sein wird. Und dann auf Platz 2, das hat mich so ein bisschen, fast ein bisschen überrascht, ist eben Bonic. dafür, dass er nur quasi nur ein Jahr ausgeliehen ist, eigentlich mehr oder weniger aus der Jugend von Dortmund kommt, sind da die Erwartungen an ihn ziemlich hoch. Und dann auf Platz 3 eben Badstuber, wo ich denke, einfach dieses Erfahrungsding reinkommt. Und wie gesagt, interessant fand ich eben gerade Akolo und Burnic, dass die vom Gefühl her von den meisten Leuten, dass die sehr, sehr viel von von denen erwarten. Bei Akolo, kam ja aus der Schweiz. Ich meine, wir hatten schon sehr gute Erfahrungen mit Spielern, die aus der Schweiz gekommen sind. Ich möchte da nur an Giovanni Elba erinnern, der auch aus der Schweiz kam. Und das, was man von ihm gesehen hat, jetzt von Akolo in den ersten Spielen oder in den Testspielen, da waren schon, fand ich, wirklich auch Ansätze dabei, wo man sagt, ja, das rechtfertigt diese, sagen wir, Vorschusslorbeeren. Was habt ihr von ihm gesehen oder wie habt ihr ihn gerade in den Testspielen gesehen? Du warst ja auch, Danny, in dem zweiten Trainingslager mit dabei. Das heißt, du konntest natürlich auch ein bisschen mehr im Training beobachten. Wie hat er sich geschlagen?
Also Akolo und Burnic, das sind zwei richtige Granaten. Also du hast vorhin zwar gesagt, der ist nur für ein Jahr ausgeliehen, aber das Ganze hat ja den Hintergrund, dass der BVB gesagt hat, den bekommt ihr für ein Jahr. Aber dann kommt er wieder hierher zurück zu uns. Wir wollen den unbedingt. Also es sind zwei richtige Granaten. Die sind Riesentalente, diese Kicker. Also die Testspiele waren schon von beiden immer sehr gut. Aber was man noch viel mehr hat oder viel gewichtiger, finde ich eigentlich, wie sie sich in den Trainingseinheiten präsentiert haben. Die haben da so einen Gas gegeben. Die haben sich so reingeknallt in die Zweikämpfe und also tolle Aktionen gehabt. Das sind richtig gute Kicker. Insofern überrascht mich das jetzt überhaupt nicht so sehr, dass so viele User eben bei der Abstimmung sagen, von den beiden erwarten sie viel, weil sie eben in den Testspielen vermutlich dann gesehen haben, oh, die Jungs, die können richtig was und die sind auch richtig heiß drauf, das zu zeigen. Also ich kann mich da nur anschließen. Ich erwarte von den beiden auch richtig, richtig viel. Gerade Akolo ist eine richtige Granate. Burnic, was der in der Zentrale schon spielt mit seinen 19 Jahren. Akolo ist ja, glaube ich, auch erst 19. Das ist schon schwer, schwer beeindruckend. Und gerade was das Alter angeht, ich kann mich erinnern, im Trainingslager sind wir einmal vom Trainingsplatz dann geschlappt und dann kam der Hannes Wolf noch zu uns und wir haben so ein bisschen geredet und er hat dann auch einmal gesagt, Mensch, sind die alle jung. So nach dem Motto. Und also er ist selbst von den jungen Spielern, die er ja teilweise auch aus der Jugend kennt, zum Beispiel Burnic, mit dem er ja deutscher Meister wurde in Dortmund, er ist von denen einfach überrascht, wie weit diese Jungs schon sind mit ihren 19 Jahren. Und wenn man den Faden dann ja weiterspinnt, was wird aus so einem Spieler mal in 3 Jahren? Die haben unglaubliches Potenzial, die haben schon unglaublich gute körperliche Voraussetzungen, die sind topfit, da braucht man sich auch keine Sorgen um die Bundesliga, glaube ich, machen. Klar geht's dann nochmal härter und intensiver und schneller zu. Aber diese Jungs, die können das wirklich machen. Und da kann man auch Mangala und Ailton gerne noch dazu nehmen, die zwei Neuzugänge. Das ist schon schwer beeindruckend, wie weit die für ihr jugendliches Alter schon sind und mit welchen wunderbaren Anlagen die da nach Stuttgart kommen. Also, das sind schon tolle, tolle Neuzugänge. Bei eurem Ranking, also Platz 1, 2, Burnic und Akolo, stimme ich voll zu. Ich würde auf 3, statt Badstuber, würde ich da eher Zieler nehmen, weil Zieler ist ja jetzt auch die Nummer 1. Und ich erwarte mir von einem ehemaligen Nationaltorhüter und einem gestandenen Bundesliga-Torhüter, der ja mal war, erwarte ich mir schon richtig was. Also vor allem muss er jetzt eben auch sein Vertrauen zurückzahlen an den Trainer, muss ihm zeigen, jawohl, deine Entscheidung war richtig. Also ich habe schon große Erwartungen an die neue Nummer 1, dass er doch den einen oder anderen Punkt sichern wird, weil das wird mit Sicherheit auch eine ganz wichtige Rolle spielen in dieser Saison, dass eben auch mal ein Torhüter Spiele gewinnt für die Schwaben, dass eben auch mal Ron-Robert Zieler die 3 Punkte festhält. Und insofern erwarte ich da von ihm mehr, wie zum Beispiel vom Kollegen Badstuber, weil der muss erst noch fit werden, der muss sich erst noch reinfinden, der muss überhaupt erst mal in die Startelf kommen. Zieler ist ja jetzt quasi gesetzt, quasi der einzige Spieler im Kader von Hannes Wolf, der eine Einsatzgarantie hat. Insofern erwarte ich von ihm schon eine ganze Menge eigentlich.
Also Zieler und Doni sind auf den nächsten Plätzen eigentlich mit gleich weit, aber schon ziemlich knapp 20% Abstand zu Badstube. Also so nur dazu. Du bist ja, was wir dieses Mal noch nicht hatten, BVB-Fan. Hast du da schon mal davor irgendwas vielleicht von Bonic gehört, dass du da mehr drin bist, wie jetzt wir aus Stuttgart?
Nee, überhaupt nicht. Also der hat ja da in der Jugend gekickt. Und also ich bin zwar BVB-Fan, aber ich bin jetzt auch nicht der BVB-Fan, auch schon von Berufs wegen nicht, der sich jedes Spiel reinföhnt und schon gar nicht die A-Jugendspiele dann. Da ist gar nicht die Zeit für. Also ich kannte den Spieler. Ich habe den Namen schon mal gelesen gehabt, aber ich kann da jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ich kann nur das sagen, was ich von den Jungs dann jetzt da im Stubaital 8 Tage lang gesehen habe, und das hat mich auch wirklich schwer beeindruckt. Aber so aus seiner Vergangenheit, ich habe ihn zuvor auch nicht spielen sehen oder so, kann ich nichts zu sagen.
Und eine Frage noch, die wir auch über das Formular bekommen haben. Wie können sich junge Neuverpflichtungen beweisen, wenn jetzt ihnen Erfahrenen vor die Nase gesetzt wird? Also da gerade jetzt mit den anderen Neuverpflichtungen, gerade wenn man auch Akolo oder dann Burnic sieht, die dann vielleicht auch Konkurrenz haben. Dazu Burnic wurde jetzt mal als Linksverteidiger als Ersatz eingesetzt, aber auch mit den anderen Spielern. Siehst du da irgendeine Gefahr für?
Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Wo soll ich da die Gefahr sehen, dass die
durch die jetzt die Alten, die sozusagen Erfahrenen, die jetzt kommen, beziehungsweise wer jetzt vielleicht noch kommt, dass die Jungen dann doch nicht spielen?
Weiß ich nicht. Also das ist ja mal, also ich finde es ja gut, dass Hannes Wolf nicht so eine starre Kaderpolitik hat. Also es ist ja immer so viel Wechsel drin. Also diese Jungen, diese Neuzugänge, die machen mächtig Gas, die geben richtig Gas, und so die richtig gestandenen, erfahrenen Spieler gibt's jetzt ja beim VfB auch nicht wirklich. Also da gibt's Gentner, gut, Terodde, die schon ein bisschen was auf dem Buckel haben. Also bundesligatechnisch gesehen zumindest nur Gentner. Und also ob da jetzt irgendwie eine Gefahr ist und dass sie nicht spielen, das kann ihnen allen passieren. Das kann aber auch einem Christian Gentner passieren. Also weiß jetzt nicht, wo da die Gefahr sein soll. Wie sie sich dann eben zeigen können, ist eben wie alles eben immer über die Trainingseinheiten, die ja bei Hannes Wolf doch ein hohes Gewicht haben. So ist mein Eindruck zumindest immer, wie er die Aufstellung macht. Da zählen doch die Eindrücke, die er aus den Einheiten gewinnt, schon sehr hoch. Also wenn mal ein Spieler rausrutscht aus der Startelf, dann kann der sich schon durch sehr, sehr gute Trainingsleistungen wieder rankämpfen. Ist zumindest mein Eindruck, den ich jetzt habe.
Interessant ist halt, gerade eben dieses Gesetztsein oder nicht Gesetztsein, wenn du siehst, dass Gentner eigentlich gestern ja gegen Cottbus nur reingekommen ist, weil sich Baumgartl kurzfristig verletzt hat. Also das fand ich schon mal ein Zeichen zu sagen, hey, du bist zwar eigentlich mein Kapitän und warst eigentlich gesetzt letzte Saison, aber es gibt gerade Jungs, die machen das besser. Also ich sehe da jetzt wirklich auch nicht so die Gefahr, dass da irgendwelche jungen Spieler irgendwie Angst haben müssten, weil bei Wolf hat man schon das Gefühl, dass, wie du es gesagt hast, die Trainingsleistung, dass die Sachen halt einfach echt zählen, und da scheinen ein paar andere eben besser abgeschnitten zu haben, und deswegen hätte Gentner gestern auch mal nicht gespielt, und das war mit Sicherheit nicht aus dem Grund, naja, ist ja nur ein Pokalspiel, da brauche ich den nicht. Also das war schon auf Basis von den Trainingseindrücken, Trainingslager und so weiter. Es hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet. Er hat es ja in irgendeinem Interview oder in irgendeiner Pressekonferenz, hat er das ja schon mal gesagt, dass eben auch Gentner sich da nicht mehr sicher sein kann. Und ja, und das finde ich, wie gesagt, von der Sache her genau richtig, weil es muss die Leistung zählen. Und das scheint er wirklich eben zu tun und auch umzusetzen.
Ich bin auch noch gespannt, oder wie die Jungen sich dann wirklich auch verhalten, wenn es dann in der Bundesliga um alles geht, vielleicht aber nicht so gut läuft und auch der Druck dazu kommt. Also die sind teilweise, kommen größtenteils aus dem Ausland, sind vielleicht Bundesliga und das Umfeld nicht so gewohnt, ist auch gerade dann noch sich generell auch in Deutschland einleben, Kulturschock, in die Mannschaft einleben, wie das dann auch vorangeht, auch dann mit einer Zeit. Wir hatten ja schon genügend auch Neuzugänge, die am Anfang wirklich stark waren, auch Viertel, halbes Jahr, bisschen länger, und dann abgefallen sind. Und dass das Wolf dann hoffentlich verhindert, dass die durchgängig weiterentwickelt werden.
Ich meine, dass das mit jungen Spielern funktionieren kann und auch dauerhaft oder über eine ganze Saison funktionieren kann, auch wenn wir jetzt ungern den Blick mit Sicherheit nach Leipzig rüberwerfen darf. Natürlich haben die Leute dort auch teilweise eine andere Qualität, aber dieses Thema, ob du jetzt Bundesliga erfahren bist oder nicht, das hat bei den Leipzigern ehrlich gesagt niemand gejuckt. Also die haben sehr wenig mit Bundesliga-Erfahrung gehabt und trotzdem echt eine sehr gute Saison gespielt. Wie gesagt, man sollte jetzt nicht die Spieler von denen mit den Spielern vom VfB vergleichen, aber dass es funktionieren kann, aber das hat Danny auch vorhin richtig gesagt, dafür musst du natürlich gut in die Saison starten oder solltest du gut in die Saison starten, dann kann das sich einfach entwickeln. Das heißt, gefährlich wird es natürlich, wenn du mit negativen Erlebnissen in die Saison startest, dann ist es auf jeden Fall dann schwieriger. Aber wie gesagt, wir kommen nachher auch nochmal zum Saisonstart, zu den ersten Gegnern und so weiter. Wir waren ja gerade oder sind ja einfach gerade noch ein bisschen bei den Transfers. Es hat sich ja beim VfB Thema Transfers einiges getan. Es gab ja jemand beim VfB, der nicht so ganz zufrieden mit dem ganzen Thema Transfers war. Und vor etwas über einer Woche wurde ja auch unser ehemaliger Sportdirektor Jan Schindelmeiser entlassen und heute offiziell vorgestellt Reschke, und da kam natürlich auch schon von ein paar Leuten die Frage, ob der wohl nochmal Verpflichtungen tätigen wird oder was da nochmal passieren wird. Er wird mit Sicherheit nochmal Verpflichtungen tätigen. Wenn man jetzt erstmal das Thema Schindelmeiser anguckt und die Transfers, die er bisher getätigt hat, also wenn man einfach versucht, mal seine Arbeit so ein bisschen zu bewerten, seine Transfers diese Saison. Wie siehst du oder wie schätzt du das ein, Danny?
Ja gut, seine Arbeit zu bewerten ist ja jetzt mal schwierig, weil er, ich meine, jetzt hat er 6 Spieler geholt, jetzt müssen sie auch
ganz klar wissen,
dass man sie bewerten können. Ich denke, dir geht's mehr um seine Idee hinter den Transfers.
Richtig, genau.
Ja. Und talentierte und eben auch günstige Spieler gerne auch aus dem Ausland zu holen. Finde ich eigentlich ganz interessant. Hat ja jetzt auch in der letzten Saison ganz, ganz gut geklappt. Da hat man sich ja auch beispielsweise ein Pavard geholt oder ein Mané geliehen, ein Asano geliehen. Das ist ja auch Schindelmeiser, denke ich, gewesen, die ja ein bisschen so von außen neu in den Club gebracht hat. Eben auch aufgrund von finanziellen Rahmenbedingungen. Fand ich ein gutes Konzept. Fand ich auch insofern gut, weil mit dem Konzept Schindelmeiser, finde ich, auch ein Stück weit Werbung gemacht wurde, zum Beispiel auch für die Ausgliederung. So nach dem Motto, wir haben da unser Sportvorstand, der hat eine klare Idee, das finden wir gut, vertraut uns, gebt uns eure Stimme, wir gliedern aus, er hat mehr Geld, er hat mehr Ideen und das setzen wir dann alles gut um. Insofern, wir steuern ja so ein bisschen auf die Schindelmeiser-Thematik zu, ich merke es schon. Ich war da schon sehr, 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 sehr überrascht. Man muss vielleicht dazu sagen, dass das Ganze für meiner Meinung nach eher eine Machtkampfgeschichte war. Das ist jetzt nicht unbedingt aufgrund, weil Jan Schindelmeiser Holger Badstuber wollte und Wolfgang Dietrich wollte den nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Konflikt dann dazu führt, dass man eben den allseits beliebten Sportvorstand rausschmeißt. Das ist ein bisschen was von Macht- und Ränkespielchen. Das sind zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, die aufeinander klaffen. Das ist das, was ich immer beobachten konnte, dass man da auf der einen Seite eben mit Jan Schindelmeiser jemanden aus dem Norden hat, ein kühler, kluger Kopf, der sich sehr gut ausdrücken kann, guter Rhetoriker. Was man aber auch gehört hat, dass er eben auch schwierig sein kann im Umgang mit Hierarchien, mit anderen. Und auf der anderen Seite eben Wolfgang Dietrich, auch einer mit allen Wassern gewaschen, ein Machtmensch, der schon viel gesehen und erlebt hat. Ich denke, da hat es halt einfach geknirscht im Gebälk. Einer von beiden sitzt eben am längeren Hebel, beziehungsweise konnte den Aufsichtsrat davon überzeugen, dass es so nicht mehr weitergeht. Jetzt habe ich heute Morgen im Kicker zum Beispiel noch gelesen, dass der Vorwurf an Jan Schindelmeiser, dass man mit seiner Transferpolitik nicht zufrieden sei, sei nie an ihn herangetragen worden. Also so, da muss ich mir schon schwer an den Kopf fassen. Also das klingt für mich alles, ja, weiß nicht, die Schwaben sagen, es hat ein Geschmäckle. Das hat ein gewaltiges Geschmäckle, diese Geschichte. Ich war sehr überrascht, als sie ihn rausgeschmissen haben. Ich war zu dem Zeitpunkt auf einer Hochzeit und habe, glaube ich, 25 SMS bekommen, dass Jan Schindelmeiser entlassen wurde und was denn da jetzt los ist. Also ich war schwer überrascht, also dass man sich da nicht hat zusammenreißen können. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, also die Transferpolitik von Schindelmeiser war meiner Meinung nach sehr durchdacht, sehr sinnvoll und auch sehr erfolgreich bis hierhin. Also ich meine mit seinen Transfers und seiner Politik, wie man denn vorangeht, er hat ja auch Hannes Wolf zum Beispiel nach Stuttgart gelotst, ist man ja eigentlich ganz gut gefahren. Dass man jetzt auf einmal im Verein auf den Gedanken kommt, dass das alles nicht so in eine Richtung steuert, wo man eigentlich mit dem Verein hin will, das muss mir erstmal noch einer wirklich schlüssig erklären. Das ist mir noch alles bislang zu dünn. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da aber jetzt auch durch meinen Urlaub die ein oder andere Geschichte von den Kollegen Dietrich oder sonst wem verpasst. Könnt ihr mir da vielleicht noch ein bisschen auf die Sprünge helfen? Gab es da irgendwelche Erklärungen noch von Seiten des Vereins bezüglich der Entlassung?
Also es war, du hast eben schon eigentlich ein paar Punkte angesprochen, Transferpolitik waren wir irgendwie doch im ersten Schritt nicht ganz so zufrieden, aber dann wurde ja auch wieder einmal gesagt, nee, eigentlich war das auch alles in Ordnung. Ein Vorwurf war wohl von Dietrich, naja, er hätte nicht schnell genug und vehement genug versucht, mit Wolf zu verlängern, was man ihm dann quasi vorgeworfen hat, wo man denkt, naja, aber er hat ihn ja überhaupt erstmal geholt. Also ich für meinen Teil stimme dir vollkommen mit diesem Punkt so, dass das eine Machtgeschichte war. Dietrich sind beides starke Persönlichkeiten. Und die konnten, beziehungsweise die eine starke Persönlichkeit wollte die andere starke Persönlichkeit nicht neben sich dulden. Das ist mein ganz deutlicher Eindruck, dass da einfach dann, letztendlich war es ein Machtkampf. Und der hat gesagt, okay, ich kann dich quasi nicht neben mir gebrauchen, das funktioniert nicht. Ich fand so ein paar Sachen, fand ich einfach schon so interessant in den letzten Wochen, dass manche Neuzugänge ja nicht auf der VfB-Seite zuerst präsentiert wurden, sondern auf der Facebook-Seite von Wolfgang Dietrich. Ja, wo du sagst, ja Moment, wieso der Präsident, wieso haut der als erstes ein Bild von einer Verpflichtung von einem Neuzugang raus? Also für mich ist ein Präsident einfach keiner, der sich so in den Vordergrund zu spielen hat. Meines Erachtens sollte das zuerst auf der VfB-Seite stehen, dann sollte dann der Trainer nebendran stehen oder eben der Sportdirektor, aber doch nicht der Präsident. Was soll das? Und ich glaube, das sind halt einfach so Sachen, wo es dann einfach in der Kommunikation überhaupt nicht mehr hingehauen hat. Und wo dann eben, ja, was dann am Ende geknallt hat und wie du es gesagt hast, ich denke, er hat der Aufsichtsrat oder so, das fiel wahrscheinlich nicht so arg schwer davon, das zu überzeugen, dass Jan Schindelmeister da nicht mehr der Richtige ist. Das Einzige, was man ihm positiv anrechnen muss, ist, sie hatten schon jemanden in der Hinterhand. Das heißt, es wurde nicht einfach jemand rausgeschmissen und dann stand man erstmal wieder Wochen oder Monate ohne jemanden da. Das ist wirklich so das Einzige, was man da positiv draus ziehen kann. Ob natürlich die Arbeit von Jan Schindelmeister wirklich funktioniert hat, das hättest du frühestens so oder so in einem Jahr gesehen. Also das ist jetzt noch genau die Arbeit wirklich zu beurteilen ist zu dem jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr schwer. Ich fand es war, wie du gesagt hast, es war ein Konzept dahinter. Natürlich kam er im Angreifen, Thema Abwehr, da hakt es immer noch. Aber ansonsten hat er ein Ziel versucht zu verfolgen und hat das eigentlich auch eben durchgezogen. Also ich für meinen Teil fand es okay, ich war nicht mit allem einverstanden und ich fand auch nicht alle Transfers toll. Es gab ja auch zum Beispiel in der letzten Saison ein, zwei Verpflichtungen, wo man sagt, okay, die haben sich jetzt auch noch wirklich nicht mal annähernd durchgesetzt. Julian Green ist da zu sehen. Aber Entschuldigung, welcher Sportdirektor hat 100% Volltreffer? Das gibt's einfach auch nicht. So gesehen, ich finde es ein bisschen schade und ich finde den Zeitpunkt natürlich auch sehr, sehr unglücklich. Du lässt ihn dann irgendwie 6, 7 Leute verpflichten und dann schmeißt ihn raus. Das ist natürlich rein taktisch und zeitpunkttechnisch für mich, finde ich, eine absolute Katastrophe. Ja, also wenn du schon nicht von ihm überzeugt bist, dann lässt du ihn doch nicht erstmal 6 oder 7 Leute holen. Und dann kommt ein neuer Sportdirektor und sagt mehr oder weniger, naja gut, ist mal übertrieben gesagt, mit denen, die da sind, finde ich total doof. Also ich würde das anders machen. Und deswegen ist also 2 Wochen vor Saisonstart. Entweder du hättest es gleich am Ende von der Saison machen müssen, von der letzten. Aber da war eben das Thema, da kam noch die Ausgliederung, wo du auch schon gesagt hast, Danny. Da hat man ihn natürlich noch gerne als Zugpferd mitgenommen, weil er kam gut an. Er war bei den Fans großteils gut angesehen. Und da hat man natürlich den Schwung oder seine positive, ja, Positivität oder seine positive Auswirkung auf die Abstimmung natürlich noch mitgenommen. Ja, wie gesagt, Zeitpunkt schwierig. Also entweder da hätte man es eigentlich machen müssen oder du hättest diese Zeit noch voll, zumindest noch die Transferphase noch durchziehen lassen müssen, weil jetzt nochmal dieser Wechsel, keine Ahnung, wen Reschke jetzt noch anbringen wird. Ich denke, ich bin davon überzeugt, dass Jan Schnellmeister auch noch irgendwelche Ideen hatte, was er für die Abwehr machen würde. Wer es denn geworden wäre, werden wir natürlich nie rauskriegen. Aber das wäre mit Sicherheit nicht so gewesen, dass da überhaupt niemand mehr gekommen wäre. Und deswegen, wie gesagt, Zeitpunkt finde ich schwierig. Und ja, das Ganze, da gärt noch weitaus mehr, es war weitaus mehr noch im Hintergrund, was da passiert ist, was dann letztendlich zu dieser Entlassung geführt hat. Und da dürfte sehr, sehr viel auf persönlicher Ebene gewesen sein, weil es gab ja wohl auch die Verabschiedung oder Jan Schnellmeister hat zu der Verabschiedung, von seiner Verabschiedung oder einen Ausstand gemacht. Da waren sehr, sehr viele Leute da, also so nach dem Motto, er wäre nicht wohlgelitten im Verein. Da hat man wirklich auch andere Sachen drüber gehört, also dass da eigentlich die meisten Mitarbeiter eher sehr zufrieden mit ihm waren. Also wer da jetzt, da steht sehr oft Aussage gegen Aussage jetzt bei dem Thema Dietrich Schindelmeister. Ich für meinen Teil, auch wenn ich jetzt wirklich nicht der größte Schindelmeister-Fan war, sehe mich da eher auf der Seite vom Schindelmeister, dass der da näher an der Wahrheit ist, wie unser Präsident.
Ja, also ich finde, man hat einfach das Gefühl, auch durch die letzte Saison, wo es eben auch gut lief, durch die zweite Liga Aufstieg und die vielen Siege, dass ein Konzept dahinter war, auch mit, klar, Wolf als wichtige Figur da drin und dass einfach mal was entsteht. Und jetzt ist bei vielen und auch bei mir irgendwie, denke ich so, jetzt geht schon wieder los, der alte VfB, und wo bleibt auch die Vorfreude auf die Saison, wo wir auch eine Frage gestellt hatten in unserer Umfrage, wie ist deine Vorfreude auf die Saison von 1 bis nicht vorhanden bis 5 riesig, und die meisten, 30%, sagen 5 ist riesig und dann auch abgestuft sagt schon insgesamt der Großteil, dass es von 3 mittels bis riesig vorhanden ist, aber es hat mir persönlich irgendwie an der Euphorie doch etwas mitgenommen, dass es jetzt wieder so ein Hin und Her gibt, und irgendwie fühlt sich's genauso an wie vor 1 oder 2 Jahren, dass VfB dann da irgendwie doch wieder im Chaos ist, es keine Kontinuität bei den Verantwortlichen gibt und was man einfach als VfB-scher Fan die letzten Jahre schon alles mitgemacht hat.
Jetzt auch gerade nochmal das Thema Schindelmeister. Wie gesagt, weg ist er. Er hat ja einige Neuzugänge für die Zweitligamannschaft gehabt, die jetzt ja logischerweise dann Bundesliga spielen werden. Asano, Pavard, Green, Terodde. Wie siehst du, Danny, dass sich die, also jetzt gerade diese Jungs, die er letzte Saison geholt hat, wie die sich in der Bundesliga schlagen werden? Also denkst du, das wird für alle reichen, oder siehst du da bei paar spielerisch einfach so eine Gefahr, dass es dann eher für die Bundesliga nicht reichen wird?
Schwierig zu beurteilen. Generell würde ich jetzt mal sagen, dass sie alle auf jeden Fall das Zeug haben, das Potenzial, Bundesliga zu spielen. Und was sie auch alle definitiv haben, ist diese Lust. Also mal exemplarisch oder als Beispiel Simon Terodde, der ist richtig heiß auf diese Runde, der will endlich mal Bundesliga spielen. Der hat ja bis auf, ich glaube, 5 Kurzeinsätze beim FC Köln nie wirklich in der Bundesliga gespielt. Und jetzt hat er eben 2-mal hintereinander die zweite Liga gerockt, ist 2-mal Torschützenkönig geworden, und der will sich richtig zeigen. Der ist richtig heiß und der kann das auch. Also der weiß, wo die Kiste steht. Asano ist ein super Flügelflitzer, hat Tempo, hat die Technik. Ich denke auch, dass er vielleicht in der Bundesliga allerdings mit dem körperbetonten Spiel ein bisschen Probleme bekommen könnte. Alles natürlich im Konjunktiv. Wer war der dritte Spieler? Wen hattest du noch aufgezählt?
Also Pavard haben wir noch. Ich meine, bei dem sehe ich eigentlich fast die wenigsten. Habe ich die wenigsten Sorgen?
Pavard habe ich auch wenig Sorgen. Das ist auch ein super talentierter Abwehrspieler. Gefällt mir sehr gut, weil er so eine tolle Spielöffnung hat. Das finde ich echt klasse. Ich bin mal gespannt, wo er ihn denn ranlässt, ob er wirklich in der Innenverteidigung spielt, oder vielleicht auf der Rechtsverteidigerposition spielt. Aber um auf die Frage zu kommen, ich glaube nicht, dass er Probleme hat, sich in der Bundesliga zu akklimatisieren. Die Verantwortlichen, das Trainerteam, die wissen alle ganz genau, was in der Bundesliga auf diese junge Truppe zukommt. Die sind jetzt ein bisschen zusammengewachsen über diese Aufstiegseuphorie. Das Trainerteam hat sich auch nochmal verstärkt mit Andreas Schumacher, nochmal einen Individualtrainer an Bord geholt, der wirklich gezielt an Schwächen von einzelnen Spielern arbeitet, um sie eben voranzubringen, sei es technische Schwächen, taktische Schwächen oder auch körperliche Defizite. Also ich denke, man ist sich ganz genau bewusst, was da auf die Mannschaft zukommt, und man hat sie jetzt so gut es geht eben darauf vorbereitet. Allerdings ist die Vorbereitung wie alles im Leben nur die halbe Zeit. Also wenn dann am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen wird, ist es natürlich was ganz anderes. Dann ist das ein volles Olympiastadion in Berlin, ein richtig starker Gegner, und dann wird sich dann eben zeigen, wie erfolgreich die Arbeit in der Vorbereitung war. Was ich gesehen habe, war sehr gut, war sehr konzentriert, sehr intensiv, sehr variantenreich. Also es wurde wirklich super gearbeitet für meine Begriffe. Und ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, dass der VfB jetzt irgendwie, auch wenn sie Aufsteiger sind, groß weit hinterher ist zu anderen Bundesliga-Vereinen, was das Körperliche, was das Taktische angeht, was Spielverständnis angeht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe da schon den Eindruck, man wusste genau, das kommt. Daran müssen wir noch arbeiten. Das hat man jetzt sehr, sehr, sehr intensiv in der Sommerpause gemacht. Und alle brennen, alle sind heiß auf diesen Samstag. Das fängt beim Cheftrainer an und geht über den Zeugwart und endet dann bei den Fans. Also wir sind mal sehr gespannt, was da passieren wird dann.
Hast du, hättest du aus deiner Sicht einen Gewinner von der Vorbereitung? Eine Frage war, ob es in Burnitsch ist. Oder siehst du jemand anderes, wo du sagen würdest, der hat sich wirklich total hervorgetan?
Es ist wirklich schwierig, von diesen 6 Neuzugängen, die es ja jetzt sind, gut, Bartschuber noch dazu, 7 und Ogo 8, die klammere ich jetzt mal aus, weil sie eben in der Vorbereitung nicht dabei waren, wirklich, da einen Gewinner rauszupicken, weil die wirklich alle wirklich viel, viel, viel Gas gegeben haben, viel, viel reingelegt haben in die Einheiten. Vielleicht jetzt schon so ein Gewinner, weil er eben seinen Stammplatz sich geschnappt hat, ist Ron-Robert Zieler. Aber jetzt zu sagen, Burnitsch ist mein Gewinner der Vorbereitung, fände ich sehr unfair gegenüber Anastasios Donis zum Beispiel, der auch eine super Vorbereitung gemacht hat, der wirklich sein Potenzial auch angedeutet hat, nämlich dass er ein Spieler ist, der viel, viel Wucht reinbringt, der aggressiv ist, der eine super Schusstechnik hat. Und gleiches gilt für Mangala, ein bulliger Box-to-Box-Player, der wirklich im Zentrum alles beackern kann. Also das sind ganz, ganz, ganz tolle, gute Neuzugänge, finde ich. Die sind aggressiv, alle miteinander. Und da jetzt einen rauszupicken, der jetzt für mich der Gewinner ist, tue ich mich schwer. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen Zieler eben, weil er es jetzt schon geschafft hat, sich seinen Platz im Tor zu erkämpfen.
Und wenn du jetzt auf den kompletten Kader schaust, da gibt's ja auch Spieler, die letzte Saison mehr oder weniger gespielt haben. Ist da einer, der dich von den Alten noch überrascht hat in der Vorbereitung?
Ja, da ist einer dabei, der mich sehr, sehr überrascht hat. Und das ist der Kapitän, das ist Christian Gentner. Der hat mir imponiert, muss ich fast schon sagen, wie der im Trainingslager, ich muss mich immer aufs Trainingslager beziehen, weil ich das eben so hautnah mitbekommen habe. Also wie der sich reingehackert hat in die Trainingseinheiten, wie topfit der ist, wie der den jungen Spielern hilft. Und ich erinnere mich an was Athletikcoach Schiffers oder sogar Hannes Wolf, die schwer beeindruckt davon waren, wie der Kapitän und der älteste Spieler im Kader aus der Sommerpause kam, nämlich mit den besten Fitnesswerten. Also der weiß auch ganz genau, ich bin nicht mehr gesetzt. Da sind wirklich viele hungrige Hunde hinter mir, die meinen Platz haben wollen. Ich muss richtig was draufpacken. Und er hat richtig gut gearbeitet in der Vorbereitung. Der war top da. Und er ist für diese junge Mannschaft, glaube ich, extrem, extrem wichtig. Also es hat mich insofern überrascht, dass er für meine Begriffe nochmal irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht hat, was so seine Rolle als Kapitän auf dem Platz vor allem dann angeht. Und auch jetzt mal, obwohl er gestern nicht gespielt hätte, wenn den Baumgartl sich nicht verletzt hätte, ich denke, dass es gestern, also wir haben es ja vorhin gesagt, ein Faktor bei Hannes Wolf ist immer die Trainingsleistung, der andere Faktor ist wirklich der Gegner. Welchen Mittelfeldspieler will ich gegen Cottbus auf dem Platz haben? Und da denke ich, wird er sich vielleicht eher für nochmal einen forscheren, einen offensiveren entschieden haben gegen Cottbus, als jetzt dann für Christian Gentner, der doch eher die Fäden zieht und dann ruhig ist. Deswegen das gestern mal ausgeklammert. Ich denke schon, dass Christian Gentner am Samstag spielt und die Mannschaft auch als Kapitän aufs Feld führt, weil das eben auch ganz, ganz wichtig ist für diese jungen Spieler, einen neben sich zu wissen, der schon über 300 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat und einfach eine unglaubliche Erfahrung und Ausstrahlung auf dem Platz hat.
Und wer sind denn dann deine fünf Schlüsselspieler der Saison? Also Pass ist sicherlich schon genannt und das war auch eine der Fragen, die wir in der Umfrage und den Tipps gestellt haben.
Also dann sage ich mal, Nummer eins ist der Torhüter, ist Ron-Robert Zieler, ist ganz klar ein Schlüsselspieler. Wie schnell kommt er wieder an das Niveau, das er wirklich spielen kann? Schlüsselspieler Nummer zwei würde ich dann Christian Gentner direkt hinterher schieben, weil wir es gerade über ihn hatten. Für mich ein ganz wichtiger Spieler, eben aufgrund seiner Erfahrung. Schlüsselspieler Nummer drei würde ich sagen Simon Terodde. Ich meine, er hat es gezeigt, dass er weiß, wo die Kiste steht, hat jetzt zweimal die Torschützen-Torjägerkanone geholt. Wie schnell kann er sich an das Spiel in der Bundesliga gewöhnen und wie kommt er da in seinen Treffermodus rein? So, wo sind wir? Spieler Nummer vier brauchen wir noch. Würde ich mal Timo Baumgartl nehmen, der für mich jetzt mal, wenn er nicht verletzt ist, scheint, ist er für mich, glaube ich, der Einzige da hinten, der wirklich gesetzt ist. Und es wird eben auch ganz wichtig zu sehen, wie wird er sich entwickeln, weil ich finde, er hat eine gute Runde gespielt letztes Jahr. Aber da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben bei ihm. Und deshalb wird es ganz, ganz wichtig und eine Schlüsselposition sein, wie er denn die Bundesliga annimmt, jetzt so richtig auch in seiner Rolle. So, und dann brauchen wir noch einen. Da fühle ich mich jetzt ein bisschen schwer, weil eben so diese offensiven Mittelfeldspieler, da ist einfach so viel Rochade drin. Deswegen tue ich mich schwer, da einen rauszupicken, den jetzt als Schlüsselspieler zu benennen. Bei den vier habe ich mich jetzt leicht getan, weil ich die auch nicht als Gesetz sehe, aber die erwarte ich schon eigentlich am Samstag, dass sie spielen. Und insofern kommt dann eben noch einer dazu, einer von diesen flinken Flügelflitzern, die dann eben mal wie Brekalo, der hat ja gestern das Anschlusstor gemacht durch eine tolle Einzelaktion. Eben sowas wird auch ganz wichtig sein, dass man da immer für einen Überraschungsmoment gut ist, ob es dann Brekalo ist oder Donis oder vielleicht auch Julian Green, vielleicht kommt er auch mal wieder zum Zuge. Will ich mich jetzt nicht festlegen, weil es der Trainer ja auch nicht tut. Außer bei den anderen vier, die erwarte ich und deswegen sind das auch meine Schlüsselspieler. Also ich nenne nur vier statt fünf.
Also wie gesagt, wir hatten die Frage auch gestellt und wir haben ein etwas anderes Bild zurückbekommen. Und zwar lustigerweise oder interessanterweise ist Torhüter Zieler ist gar nicht dabei unter den ersten. Platz 1 ist Terodde, von dem also erwarten wirklich sehr viel. Ich denke, er ist ja auch, wenn jetzt Gentner gestern nicht Kapitän, also quasi nicht noch gespielt hat, wäre er auch Kapitän gewesen. Also wie du auch schon gesagt hast, der übernimmt ja auch Verantwortung und der will es wirklich wissen. Und dann kommen schon danach Bonic und Ginczek. Baumgartl, das war jetzt der einzige, also Baumgartl und Terodde waren die, die du genannt hast, die da auch dabei waren. Dann kommt schon Akolo und Brekalo. Gentner war zum Beispiel überhaupt nicht dabei. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob den viele schon abgeschrieben haben. Also so deine Einschätzungen jetzt, was du jetzt auch vom Trainingslager beschrieben hast, scheint ja noch nicht abgeschrieben zu sein. Das heißt, er gibt Gas und das sieht ja wohl dann aus, oder hat sich dann auch so angehört, als ob er jetzt nicht irgendwie schon komplett außen vor gewesen wäre. Und da bin ich, also bei ihm bin ich gespannt. Ich bin bei ihm immer so ein bisschen zwiegespalten, weil manchmal habe ich das Gefühl, da ist noch etwas Luft bei ihm nach oben. Mal gucken, ob die Jüngeren ihm jetzt wirklich den Rang ablaufen oder ob er die Saison eigentlich halt, ja, ob er weiterhin halt seine Spiele macht oder wie gesagt, ob da die Jüngeren jetzt vielleicht doch öfters mal den Vorzug bekommen. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du vermutest, dass er in Berlin spielen wird.
Ich denke ja, also ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn man jetzt diesen ganzen jungen Akolo, Burnisch und so weiter, wenn man denen schon Schlüsselpositionen zumisst, also das sind riesengroße Talente und so weiter, aber um eine Schlüsselposition zu bekleiden für einen Verein, da gehört erstens mal dazu, dass man konstant immer spielt und ich glaube einfach, ich weiß es nicht, also davon ist ja Hannes Wolf sowieso kein Freund, dass da so eine Stammelf da ist, aber es wird so ein Konstrukt, wie es auch in der Aufstiegssaison da war, wird es mit Sicherheit wieder geben. So eine Achse, so eine zentrale Mittelachse vermutlich und darum herum wird er sich eben viele, viele Optionen offen halten und wenn man dann eben auch diese jungen Neuzugänge schon so viel Erwartung legt, die sie natürlich auch geweckt haben durch ihre super Auftritte schon, halte ich dennoch für ein bisschen schwierig. Also nach wie vor hat von denen kein einziger ein Bundesligaspiel vorzuweisen. Und von dem her ist es cool, dass man solche Spieler in seinen Reihen hat. Allerdings alles unter Vorbehalt.
Was denkst du denn, was mit was für einem Spielsystem Wolf diese Saison spielen wird? Letztes Jahr hat er ja relativ häufig auch mal durchgewechselt und rumprobiert. Das geht jetzt besonders am Anfang der Bundesliga, wo man auch erstmal reinkommen muss, stärkere Gegner wieder hat, ja vielleicht nicht unbedingt mehr so.
Ja, das hat er ja auch schon in der Rückrunde der zweiten Liga nicht mehr so sehr gemacht. Das hat er gemacht, als er am Anfang gekommen ist. Da wollte er mal ein bisschen was ausprobieren. Da hat mal mit Dreierkette gespielt, hat mal mit 5-0 in Dresden auf den Sack bekommen oder hat mal ein bisschen was rumprobiert und da hat man den Fürth verloren. Also ich denke, er wird wieder im 4-2-3-1 spielen. Das war so auch das, was man in den Testspielen jetzt am häufigsten gesehen hat. Also eine Viererkette und davor zwei Sechser. Und dann drei offensive Mittelfeldspieler und vorne drin eben der Stoßstürmer. Das ist für mich, glaube ich, auch das Sinnvollste. Also in der Bundesliga, da wird es erstmal wichtig sein, dass man sich auf Abläufe, die man sich schon erarbeitet hat, verlassen kann, dass man Sicherheit hat, dass man kompakt steht, dass man gut steht, dass man stabil steht. Und ich denke doch, dass da dieses Erfolgssystem aus der Aufstiegssaison am naheliegendsten ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, dass sich der VfB jetzt verschiedene Varianten angeeignet hat, auch im Trainingslager immer wieder ausprobiert in Trainingseinheiten, im 4-1-4-1, mal mit Dreierkette mal ein bisschen rumgestellt. Das ist ganz wichtig, dass man sich da nicht festfährt, sondern dass man flexibel bleibt und eben, man kommt ja auch mit dem Anspruch, sich nicht nur hinten reinzustellen, sondern dass man die Spiele auch aktiv gestaltet. Und da muss man eben auch wieder auf die Gegner reagieren können. Und da ist es eben eminent wichtig, dass man einen schönen Baukasten zur Hand hat als Trainer, auf den man eingreifen kann und wo man dann einfach sagen kann, wir stellen jetzt mal um, vielleicht auch in einem Spiel. Darauf hat er auch sehr viel Wert gelegt in der Vorbereitung, Hannes Wolf, dass die Spieler im Spiel schnell reagieren können, quasi auf Zuruf Räume zuschieben können, Positionen verändern können. Das war ihm ganz wichtig, dass da einfach mehr Optionen erarbeitet werden. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es bleibt beim 4-2-3-1 als Grundsystem. Allerdings je nach Spielsituation und so weiter natürlich mit seinen Anpassungen. Und man hat es eben schon gesehen, dass sie sich da wirklich versucht haben, möglichst viele und auch andere Systeme anzueignen, die sie dann in der Bundesliga anwenden können, je nachdem, was der Gegner von ihnen abverlangt.
Hat sich Wolf denn verändert, seitdem er da war? Einmal vielleicht auch, was du so, wenn du ab und zu beim Trainings bist, einschätzen kannst, aber auch im Umgang mit euch. Er kam ja als kompletter Neuling im Profigeschäft und hat jetzt doch fast ein Jahr Profifußball mit Medien hinter sich und was damit doch alles mit sich kommt.
Also zur Arbeit auf dem Platz, finde ich, hat er sich vielleicht ein klein bisschen geändert, dass er sogar noch kommunikativer geworden ist, war so zumindest mein Eindruck, wobei das jetzt vielleicht auch mit der Vorbereitung zu tun hat, wo ja der Trainer einfach noch mehr eingreift in die Übungen, noch mehr korrigiert und verbessert. Grundlegend an seiner Art zu coachen, er ist ja auch ein sehr emotionaler Trainer, finde ich, hat er sich jetzt überhaupt nicht verändert. Im Umgang mit den Medien kann ich überhaupt keine Veränderung feststellen. Also ich finde, dass er immer noch sich seine lockere, seine luftige Art beibehalten hat. Er ist sehr eloquent, er kann sich sehr gut ausdrücken. Er hat ein enormes Fachwissen, das er auch gut rüberbringen kann in Interviews, in Gesprächen. Und dennoch hat er immer das Grinsen im Gesicht. Das ist ihm nicht abhanden gekommen, auch jetzt nicht durch die schweren Zeiten mit der Schindelmeiser-Entlassung, die ihm ja doch zugesetzt hat. Da hat er ja auch keinen Hehl draus gemacht. Das finde ich aber auch gut. Das schärft sein Profil. Ich finde das sehr, sehr gut, dass er sagt, er wurde jetzt entlassen. Das finde ich schade. Persönlich finde ich das schade. Aber ich muss das akzeptieren und mit dem Neuen genauso engagiert weiterarbeiten. Ich finde das eine sehr, sehr gute Arbeitsmoral und Arbeitseinstellung. Und um auf deine Frage nochmal zu kommen, ich finde, im Umgang mit den Medien hat er sich überhaupt nicht verändert. Er ist nach wie vor sehr, sehr umgänglich, sehr, sehr nahbar, sehr, sehr freundlich und auch einfach ein netter Typ, mit dem man gerne über Fußball quatscht.
Ich bin mal gespannt auf seine nächste Pressekonferenz, weil ich hatte jetzt bei der Pressekonferenz gerade vor dem Spiel gegen Cottbus das Gefühl, dass er nicht mehr ganz so locker war. Aber was wirklich einfach bedingt sein kann durch einfach die Woche mit der Entlassung von Schindelmeister, wie du gesagt hast, das hat ihn, glaube ich, schon wirklich echt vorsichtig gesagt sehr überrascht. Also er klang da auch, wie du es auch gesagt hast, nicht sonderlich glücklich drüber. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob er bei der nächsten Pressekonferenz wieder so eher ist wie in der letzten Saison oder ob das jetzt einfach, wie gesagt, da einfach eine Ausnahme war oder ob das dann eher so ein Dauerzustand bei ihm wird. Weil, wie gesagt, das fand ich, war da ein bisschen abhanden gekommen, aber da kann man wirklich sagen, es kann einfach auf Basis der Geschehnisse der Tage zuvor gewesen sein. Ganz witzig fand ich eine Frage, die wir gekriegt haben, und zwar, ob wir denken, dass die Saison ausnahmsweise mal ruhig ablaufen wird, ohne großes Personalkarussell auf den leitenden Positionen. Ich muss jetzt gerade überlegen, wann wir die Umfrage gemacht haben.
Die Frage kam, ich habe geschaut, die kam nach dem Schindelmeister-Entlassung okay. sogar. Ich habe extra geschaut, also ich kann es ja auch
umgefallen. Ich gerade sag mal, okay, also arg viel ruhig kann da jetzt nicht mehr viel ablaufen und
Doch, eine Frage, die VfB bekannt ist, Danny. Glaubst du, dass der Hannes Wolf am 34. Spieltag noch VfB-Trainer ist?
Ja, ich hoffe es, weil er ein guter Typ ist, ein guter Trainer ist. Aber also diese Schindelmeister-Entlassung hat uns ja mal wieder allen aufgezeigt, wie schnelllebig dieses Geschäft doch ist. Und deswegen, also ich weiß nicht, wie man diese Frage jetzt beantworten soll. Vor allem, weil eben noch kein Spieltag gespielt ist und da kann ja viel passieren in dieser Runde. Ich kann nur sagen, dass ich es mir sehr, sehr wünschen würde, weil er eben ein guter Trainer ist. Aber ob ich es glaube, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Martin, was sagst du denn?
Also ich habe so leider so ein bisschen das Gefühl, dass durch eine Schindelmeister einer, der vielleicht noch eine schlechte Phase eher nochmal zurückgehalten hätte, gesagt, Jungs, da kommen wir irgendwie durch. Also quasi einer auch seiner größten Fürsprecher, weil er ihn ja eben auch geholt hat. Nachdem der weg ist, könnte ich mir vorstellen, dass beim Herr Dietrich der Kündigungsfinger oder wie auch immer man den dann nennen mag, dass der ein bisschen lockerer sitzt und er da nicht mehr so viele Gegenspieler hat, wie er es mit Schindelmeister gehabt hat. Also ich hoffe einfach nicht, dass man jetzt nach ein paar Spielen dann Thema nicht so ganz einfacher Auftakt, dass man da dann direkt schon wieder sagt, oh nee, Trainerwechsel und so weiter, weil dann hast du das Gefühl, der VfB kommt wirklich wieder zurück in so ein ganz altes Muster, in dem wir drin waren, wo wir jetzt so über ein Jahr ein bisschen rausgekommen sind. Und da habe ich so ein bisschen die Bedenken, dass wie gesagt, sein größter Fürsprecher so ein bisschen weg ist. Und ja, das fände ich wirklich schade, weil, wie du es auch gesagt hast, Danny, ich denke, fachlich ist er ein guter Trainer. Er hat letzte Saison Rückschläge eigentlich ganz gut gemeistert. Er hat seine Schlüsse daraus gezogen. Fachlich auch wirklich gut. Ich hoffe auch, dass er uns auf jeden Fall eine Saison erhalten bleibt und dass auch mal, wenn es 3-4 Spiele eben mal nicht so gut läuft und dann das nicht unwahrscheinlich ist, dass wir mal einfach auf 4 Spiele am Stück verlieren. Ja, das ist, wenn du halt Aufsteiger bist, musst du mit sowas auch mal rechnen, dass du einfach mal ein bisschen verlierst und dass da nicht gleich wieder das typische VfB-Schema Trainer raus, neuer Trainer holen, dass das dann gleich wieder durchgezogen wird. Ich befürchte, dass es mit Schindelmeister Wolf einen größeren Fürsprecher gehabt hätte.
Okay, und das Ergebnis unserer Umfrage und Tipps war, dass knapp 75% glauben, dass Wolf am 34. Spieltag noch Trainer ist. Hoffen wir es mal.
Oh, es sind immerhin 25%, die glauben, dass er es nicht ist. Ist eigentlich schon ein dicker Wert, finde ich.
Aber wenn du mal schaust, wie viele VfB-Trainer wir die letzten 5, 6, 7 Jahre hatten, die kannst du nicht mal mehr in einer Reihenfolge aufzählen.
Von den Zeiten möchte man sich ja ein bisschen loseisen, aber dennoch scheinen sehr viele oder doch ein beachtlicher Teil große Bedenken zu haben. Da spielen bestimmt jetzt auch die letzten 2 Wochen dicke mit rein. Vermutlich wäre diese ganze Umfrage jetzt gerade bezüglich Wolf, wäre Jan Schindelmeiser nicht entlassen worden, hättet ihr die Frage vermutlich vielleicht auch gar nicht aufgenommen. Oder
ich denke schon,
jeden Fall wäre sie nicht so deutlich aufgenommen. Wie ist immer, okay.
Also
ja, aber ich denke, sie wäre nicht mit 5. Okay.
Nee, kann gut sein, dass das jetzt auch damit kommt. Obwohl, also ich habe jetzt die Umfrage auch grob generell geschaut, auch wie die Entwicklung ist, und ist ungefähr von Anfang an auch so gleich geblieben. Also es war dann mehr so Anfangszeiten mit Schindelmeiser, Entlassung etc. Und ja, mal schauen, man kennt leider nichts anderes in Stuttgart. Also wann war das letzte Mal ein Trainer eine komplette Saison da? Das war Bruno Labbadia wahrscheinlich, oder? Habe ich das irgendwann vergessen?
Das dürfte Bruno gewesen sein. Traurig, aber wahr. Wo wir jetzt gerade auch so ein bisschen bei den handelnden Personen sind. Also wie gesagt, neu haben wir Reschke seit heute offiziell da. Da kam auch so die Frage rein, was ich persönlich auch erstaunlich fand, ist, dass eigentlich ja vor ein paar Wochen war Kritik an Schindelmeiser eher verpönt. Ja, also es war alles gut, war alles super. Und dann, ich weiß jetzt nicht, wie sie es genau hinbekommen haben. Das ist einerseits wahrscheinlich durch die Interviews von Dietrich, auch durch die Artikel von Barner, beziehungsweise die Stuttgarter Zeitung hat er ja auch sich ordentlich, Stuttgarter Nachrichten haben sich da auch ordentlich ins Zeug gelegt. War jetzt auf einmal so nach der Entlassung dann schon oft die Meinung, so gut war der auch wirklich nicht. Also boah, und da hier Kader nicht ausgewogen und da, das war auch nicht so gut. Das fand ich recht erstaunlich, wie schnell sich die Meinung da zu Schindelmeiser bei vielen, also nicht bei allen, um Gottes Willen, aber bei vielen geändert hat. Wie habt ihr das gesehen oder ist euch das auch aufgefallen?
Ist mir jetzt nicht so extrem aufgefallen wie dir. Also die Entlassung von Schindelmeiser, der erste Aufschlag mit der großen Kritik war ja der Artikel Mitte Juli, was glaube genau. Ich, 18. Genau. Juli rum, Kollege Barner mit Internas, anonyme Quellen, Kritik an Schindelmeiser und so weiter. Damit hat es ja seinen Anfang ein bisschen genommen. Und also, dass sich dann jetzt Schindelmeiser heute zum Beispiel geäußert hat, dass diese Kritik, die ja vielleicht jetzt letztendlich als Grund angeführt wurde, dass er entlassen wurde, dass die nie an ihn herangetragen wurde als Person, das gibt mir wirklich zu denken. Das finde ich wirklich, das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich ein Problem mit jemandem habe, ob das jetzt im Büro ist, auf der Arbeit oder in der Fußballmannschaft, auf dem Hobbyplatz, dann sage ich dem das ins Gesicht. Und ja, also das ist so ein heikles Feld gewesen, diese Schindelmeiser-Geschichten da. Und da spielt immer so viel rein. Woher kommen die Informationen, die dann veröffentlicht werden? Wann werden die veröffentlicht? Und ja, also ich habe meine Meinung dazu. Ich finde es sehr schade, dass er entlassen wurde. Ich fand ihn einen super kompetenten Sportvorstand und finde jetzt eben, also mir hat es noch niemand wirklich schlüssig erklärt, warum man sich jetzt von diesem Mann getrennt hat. Man hat immer mal wieder einzelne Gründe angeführt, immer mal kurz was angepiekst, aber das ist für mich nicht stichhaltig genug gewesen alles. Und das haben wir am Anfang, haben wir das auch schon mal diskutiert. Ich bin da immer noch sehr, sehr hin und her gerissen und finde das eigentlich eher schade. Und was jetzt die Berichterstattung angeht, ich habe es jetzt die letzte Woche habe ich es auch nicht so intensiv verfolgt, weil ich eben im Urlaub war. Kann ich jetzt wenig dazu sagen. Ich kann nur meine Meinung dazu kundtun und die ist, dass ich das sehr schade finde, dass man jetzt ohne Jan Schindelmeiser in diese Saison geht.
Wie stehst du oder wieso deine Einschätzung zu, ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwieriger, zu Wolfgang Dietrich?
Oh, schwierig. Also ich war immer eigentlich sehr positiv angetan, weil er für mich so ein bisschen so ein Macher symbolisiert hat. Ich hatte immer den Eindruck, ich mache das ja jetzt noch nicht so lange, diese VfB-Berichterstattung, dass er so ein bisschen was angetrieben hat. Und das fand ich eigentlich immer gut. Er hatte immer einen Elan, er hatte immer viele Ideen, er hat immer, das hat man schon gemerkt, wenn man mit ihm geredet hat, er immer sehr schnell und sehr viel geredet. Und der Inhalt war dann manchmal auch gar nicht so viel, aber es waren viele Worte. Ich fand es eigentlich eher positiv. Ich fand es eigentlich gut, weil er ein bisschen so ein Verein, ich hatte das Gefühl, er hat ihn so ein bisschen aus der Lethargie gerissen. Er hat jetzt dann die Ausgliederung zur Entscheidung gebracht, was ich ja eigentlich schon mal gut finde. Das ist immer die ganze Zeit hin und her gegärt, dieses Thema, und er hat es eben dann gesagt, so, und jetzt wird's entschieden. Sein Eindruck, er macht für mich, also ich fand das schon eigentlich ganz gut, allerdings jetzt alles mit diesem Schattenschindelmeiser hier, diese ganze Geschichte, da fehlt mir die klare Argumentation, warum hat man sich jetzt von dem Mann getrennt, das fehlt mir, das kam mir zu wenig nach, das hat sein Bild in meiner Wahrnehmung ein bisschen getrübt, weil sie doch davor eigentlich sehr, sehr positiv war, fand ihn, oder ich finde ihn eigentlich auch noch einen guten Präsident, er macht was, er ist ein Macher, allerdings habe ich so ein bisschen die Sorge, dass er sich doch ein bisschen viel macht, um sich schart. Also so ist jetzt der Eindruck auf mich, so der VfB wird wieder Chefsache, ich packe alles an mich, ich zentriere sehr viel Macht auf mich, bin Präsident vom e.V. und sitze noch im Aufsichtsrat. Das beobachte ich doch mit ein bisschen Sorge, diese ganze Entwicklung, die es jetzt in den letzten Wochen genommen hat. Und das, ja, finde ich ein bisschen bedenklich.
Gut. Ich denke, so ganz grob verantwortlich Nadler zu Reschke kann man noch nicht viel sagen. Also ich meine, ich denke, wird interessant, wen der noch aus dem Hut zaubert die nächsten Tage. Ich meine, so arg lang ist die Transferphase nicht mehr. Und da gilt letztendlich das Gleiche wie für den Schindelmeister. Seine Arbeit oder das, was er tut, kannst du erst deutlich später letztendlich beurteilen. Kommen wir jetzt einfach noch so ein bisschen zum Auftakt. Ich meine, nächste Woche geht's los. Wir starten mit dem Spiel in Berlin. Nächste Woche. Ja, meine ich ja.
Nur weil, ihr kommt schneller, als man glaubt.
Das, genau, wir starten diese Woche, wie schon ein paar Mal jetzt besprochen, in Berlin. Dann kommt Mainz, Schalke, Wolfsburg, Gladbach und dann unser bekannter Trainerentlassungsgegner Augsburg, also wo schon einige Trainer dran glauben mussten. Wir hoffen mal, dass es dieses Mal nicht der Fall ist. Wie du schon gesagt hast, das Auftaktprogramm ist relativ eigentlich knackig. Ja. Also das ist gerade mit, sagen wir mal, wirklich Hertha, Schalke, Wolfsburg, Gladbach, das sind schon vier, wo du sagst, okay, kann auch echt alles schieflaufen. Du hast schon vorhin gesagt, du willst es nicht zu negativ sehen oder dazu schwarz malen. Aber es ist wirklich, hier steht jetzt in unserem Dokument steht jetzt drin, ist kein Knaller dabei. Wobei ich jetzt mal ehrlich sagen muss, was heißt Knaller? Ja, natürlich, wir spielen nicht gegen Dortmund oder gegen die Bayern, aber das sind jetzt
die
schon
einzigen
mal
beiden Knaller.
Ja, so könnte man es
also
auch
Dortmund
sagen.
Also Dortmund sind die einzigen Knaller. Also man muss es ja auch so sehen, die Bundesliga ist unfassbar stark. Die Qualitäten der Bundesliga ist so hoch wie schon lange nicht mehr. Ich meine, es sind Darmstadt und Ingolstadt abgestiegen. Ich glaube, wenn man die beiden am Anfang als Gegner bekommen hätte, da hätte man gesagt, oh, das ist aber ein leichtes Auftaktprogramm. So gibt es kein leichtes Auftaktprogramm, weil was wären die Alternativen gewesen? Dann hätte man gegen Bremen gespielt, dann hätte man gegen Mainz zuerst gespielt oder gegen Leverkusen. Das sind alles richtig, richtig starke Gegner. Die Liga ist richtig gut, weil eben zwei Aufsteiger gekommen sind, die jetzt nicht die gewöhnlichen Aufsteiger sind, die so, ach, ja, wir sind mal aufgestiegen, schau mal, was geht. Und wenn wir wieder absteigen, ist es alles halb so wild. Das sind mit Hannover und Stuttgart zwei Teams, die definitiv den Anspruch haben, wir wollen uns wieder etablieren, wir wollen wieder dahin, wo wir schon mal waren. Und insofern ein leichtes Auftaktprogramm, ja, gibt's ja eigentlich sowieso nicht. Und von dem her,
ja. Ja, also ich denke, ist wichtig, wie man reinkommt, aber dann auch wichtig, dass man nicht lang anhaltende irgendwie Negativserien hat. Es ist, also ich rechne klar damit, dass wir deutlich mehr Spiele verlieren werden als letzte Saison. Sonst würden wir auch Champions League sehr drauf spielen.
Captain
das ist eine
obvious,
andere Sache.
Ne?
Ja, dass man da einfach schaut und ich bin auch gespannt, wie die Mannschaft dann einfach darauf reagiert. Wenn es jetzt mal wieder Rückschläge gibt, letzte Saison hatten wir das doch eher in Grenzen oder hatte dann auch Glück und hat am Ende noch extrem viele Punkte geholt. Man hat jetzt deutlich bessere Abwehrreihen, man hat bessere Stürmer gegen sich spielen. Und dann einfach auch bin ich gespannt, wie gerade die junge Mannschaft da reinkommt, sich nicht runterziehen lässt, eben genau die Themen Mentalität der Mannschaft, die wir seit des Anfangs des Brustring Talks besprechen. Und dann auch bin ich gespannt einfach, wie die Fans darauf reagieren, wenn es jetzt mal nicht so gut läuft. Wir kommen eigentlich aus einer Saison, die sensationell war, mit einem Heimrekord der Zuschauer, haben jetzt einen Dauerkartenrekord und auch auswärts waren letzte Saison extrem viele dabei. Wie das jetzt einfach so weitergeht, dass dann auch die Mannschaft unterstützt wird und man sich nicht erstmal, wie gerne auch in der Vergangenheit, selbst, sag ich mal, zerfleischt, auch wenn das jetzt recht stark klingt.
Also, ja. Einerseits ist es wird interessant, wie alle letztendlich mit der ersten negativen Phase umgehen werden. Das gilt für die Mannschaft, das gilt für Wolf, das gilt für die Fans. Also weil ja den VfB-Fans ja doch schon immer dieses nachsagt, dass es mal schlecht läuft und schwieriges Umfeld, bla bla bla. Also das heißt, es wird aus vielen Aspekten sehr, sehr spannend. Es ist eine gewisse Euphorie einfach noch von der letzten Saison da, von der zweiten Liga. Also, es war ja im Stadion immer großteils eigentlich gute Stimmung. Und klar, wenn du es schaffst, da jetzt mit Heimauftakt dann gegen Mainz, ja, wenn du das natürlich auch schaffst, mit dem Sieg reinzusteigen, dann denke ich, kannst du diese Euphorie noch ein Stück auch in die neue Saison mit übernehmen. Für die Mannschaft und für Wolf wird es einfach eine Umstellung. Die meisten haben noch nicht Bundesliga gespielt. Wolf hat logischerweise noch nicht Bundesliga trainiert. Also auch für den wird es neu. Und er wird sich vermutlich noch viel mehr auf die Finger schauen lassen müssen wie in der zweiten Liga. Ich meine, er kommt aus von der Jugendmannschaft und ich denke, er war schon rein, was medial beim VfB passiert ist, war er schon überrascht, so wie, da sind auf einmal immer Leute da bei Pressekonferenzen oder halt mehr Leute da und das, was ich sage und das, was ich tue, hat eine viel größere Auswirkung oder wird viel stärker wahrgenommen. Das wird in der ersten Liga natürlich nochmal anders. Ich weiß nicht, ob es der Philipp Meißel mal war. Irgendjemand meinte, hoch, man merkt, dass wir wieder Bundesliga spielen, weil vor der ersten Pressekonferenz waren einfach nochmal deutlich mehr Kamerateams da. Und ich denke, da muss er sich auch dran gewöhnen und auch die Mannschaft. Also ich glaube, du stehst einfach noch stärker unter Beobachtung in der Bundesliga wie in der zweiten Liga. Und da müssen sie sich alle dran gewöhnen. Und ich hoffe einfach, das war, was ja auch ein paar Spieler gesagt haben oder was man generell gehört hat, dass es ja das Team ganz gut zusammengehalten hat. Wenn sie das weitertragen können, das heißt, eine gute Atmosphäre im Team, in der Mannschaft, mit den Betreuern, dann schaffen sie es auch wirklich mal, über die ein oder andere negative oder schlechte Phase hinwegzukommen. Also das ist eigentlich letztendlich meine Hoffnung. Und lieber Christoph D. Meyer, auch wenn du fragst, wann erwartet ihr die erste Krise? Ich denke, sie wird leider schneller kommen, als uns allen lieb ist. Aber aktuell bin ich noch guter Dinge, dass sowohl Wolf als auch die Mannschaft da Wege daraus aus dieser Krise rausfinden werden.
Okay, dann kommen wir doch mal zu den Tipps, wo einmal der VfB zur Hinrunde, nach der Hinrunde und nach der Rückrunde steht. Fangen wir mal an mit dir, Danny, nach der Hinrunde. Wo steht der VfB?
Boah.
Ungefähr Bereich, also wir hatten von 1 bis 3, 4 bis 7, 7 bis 9, 10 bis 12, 13 bis 15 und 16 bis 18, das mal so eingeteilt.
Boah, dann ich denke mal unteres Mittelfeld. Ich glaube, dass sie doch noch ein bisschen brauchen werden, um sich an einfach das Spieltempo in der Bundesliga zu gewöhnen. Und ich denke, dass sie in der Hinrunde ja vielleicht auch mal eine Durststrecke haben werden. Ich glaube, dass sie eher im unteren Mittelfeld anzusiedeln sind. Also das waren dann, was war es, 12 bis 15 oder?
13 bis 15 wäre das ja, dann so gewesen. Dann
13 bis 15 mal sagen zur Hinrunde. Also eine unruhige Winterpause.
Hinrunde oder ja, also es wird, wir werden definitiv oder meiner Meinung nach die ganze Zeit im Abstiegskampf oder sehr nah da drin sein. Das heißt, für mich wäre es sowohl in der Hinrunde als auch schon jetzt den Ausblick auf die Rückrunde, wäre es klasse, wenn wir irgendwo um die Jahr so 12, 14 oder so stehen würden. Das wäre super. Das Gefühl sagt mir aber, dass wir eher 14, also nicht die 12, sondern eher, dass es eher so Richtung 14 sein wird.
Ja, sehe ich eigentlich, würde ich jetzt auch mal. Und das sagen eigentlich auch, das sagen auch die meisten mit 43% schätzen, dass man nach der Hinrunde zwischen 13 und 15 steht. Danach 37% bei 10 bis 12. Dann das nächste sind noch 13% bei 7 bis 9, also wirklich einen relativ guten Start. Und 7% bei 16 bis 18, also wirklich auf einem Relegation- bzw. Abstiegsplatz. Dann schauen wir doch mal das Gleiche noch für die Rückrunde. Danny, fangen wir auch mal wieder mit dir an.
Ich denke, dass sie sich dann steigern. Ich habe ja vorhin gesagt, dass sie ein bisschen brauchen, um sich zurechtzufinden. Und ich denke, dass sie sich dann deutlich nach oben arbeiten werden. Ich rechne, dass sie die Klasse halten. Ich glaube auch relativ souverän. Ich denke, dass sie nicht auf dem einstelligen Tabellenplatz ins Ziel kommen werden, aber so zwischen 10 und 12 irgendwas werden sie finden. Und dass man nicht bis zum letzten Spieltag zittern muss. Ich glaube einfach, dass die Mannschaft so viel Potenzial hat, dass sie dann auch entwickeln wird, angeleitet von einem klugen, guten Trainerteam, dass sie eben ja den Klassenerhalt relativ früh also eintüten wird. Was waren dann die Platzierungen? Also so 10, 11, 12?
7 bis 9 oder 10 bis 12 oder dann wieder 13 bis 15?
Na dann 10 bis 12. 10 bis 12.
Martin, du hattest ja schon gesagt, 13 bis 15. Kann ich das ja so festhalten?
Ja, das passt.
Ich bin auch, also ich hoffe eher auch mal 10 bis 12, dass man vielleicht auch dieses Anführungszeichen berühmte erste Aufstiegsjahr nutzen kann, auch wenn wir jetzt nicht der klassische Aufsteiger sind. Und am Ende kann ich mir echt vorstellen, dass ja nur ein paar wenige Punkte entscheiden, wie das auch schon die letzten Jahre waren, dass jeder ab 7 oder 8 eigentlich im Abstiegskampf hängt. Und dann sind es Kleinigkeiten auch von, wer verletzt sich, wer hat eine gute Phase mal, wer hat auch Glück mit Schiedsrichterentscheidungen, auch wenn es jetzt einen Videobeweis gibt. Und ja, also generell, dass wir, sag ich mal, eher gesagt haben, dass zur Rückrunde ein Tick besser wird, haben unsere Hörer auch gesehen. 50% sagen von 10 bis 12. Was davor die Mehrheit war, jetzt nur noch 30%, 13 bis 15 und immerhin 16% von 7 bis 9 und jetzt wirklich nur noch 1,7% sagen, dass man Relegations- oder auf dem Abstiegsplatz steht, wo ich denke, bei vielen auch einfach die Hoffnung mitspielt, dass man die Klasse hält. Und
ich glaube auch, da ist ganz viel Hoffnung dabei, weil einfach keiner schon wieder Bock hat auf so einen Abstiegskampf bis zur letzten Minute, bis zum letzten Spiel. Ich glaube, da ist auch ganz viel. Ich meine, würde ich auch sofort sagen, also nee, irgendwie so Relegation oder nochmal bis zum letzten Spieltag wie in Paderborn zittern. Oh, ich glaube, da hat echt keiner mehr wirkliche Nerven dafür und Bock drauf.
Nee, und es ist jetzt eben gefühlt echt eng. Also es gibt jetzt so ein paar, wo sagen, zum Beispiel Augsburg oder Freiburg werden absteigen, aber das zeigt einfach die Erfahrung der letzten Jahre, wer da alles mitspielt, auch im Kader wie Schalke, wie Wolfsburg, auch von VfB hat man davor immer gesagt, der VfB steigt nicht ab und es ist eben, hat doch mal dann den Abstieg geschafft, in Anführungszeichen. Und so bin ich echt gespannt, wie die Saison wird, auch gerade mit Mannschaften, die jetzt Europa League oder Champions League spielen, die es nicht gewohnt sind. Und wie Danny vorhin schon gesagt hat, ist es extrem ausgeglichen. Es können Kleinigkeiten entscheiden. Und irgendwie, wenn ich jetzt so, wo wir so lange darüber geredet haben, freue ich mich dann jetzt doch auf Samstag, dass es wieder losgeht. Die Lust war nach dem Spiel gegen Cottbus irgendwie schon wieder so ein bisschen vergangen und ich habe mich wie die letzten Jahre zurückgefühlt gehabt.
Ich fand eigentlich noch eine geile Frage. Warum tun wir uns das eigentlich jedes Jahr wieder aufs Neue an?
Von Stegoi.
Ich frage mich es auch wirklich oft, aber ich glaube, das ist einfach, es geht halt nicht. Ja. Es steckt halt einfach zu tief in uns drin und du versuchst immer jedes Jahr, hey, dieses Jahr sehe ich es ein bisschen lockerer und ach komm, nee, ich lasse es nicht mehr so arg an mich ran. Ja, alten Scheiß, sobald es dann wieder losgeht, bist du halt eh wieder dabei. Wobei ich ehrlich wirklich sagen muss, früher haben mich die Sommerpausen sehr stark gestört. Mittlerweile genieße ich die Sommerpausen, die fußballfreie Zeit wirklich sehr, weil dann einfach die Wochenenden doch etwas entspannter sind. Aber warum tun wir es uns immer wieder an? Weil wir halt doch einfach unseren VfB sehr, sehr mögen.
Ja, und weil es halt ein tolles Spiel ist. Also das ist ja die Magie des Fußballs. Warum tun wir uns das alle an? Warum schauen sich das Millionen von Menschen jedes Wochenende im Fernseher an? Also meine Freundin stellt die Frage auch sehr oft, warum glötzt du das wieder an oder warum schreibst du darüber? Weil es die Leute interessiert, weil es ein cooler Sport ist, der viel bewegen kann, der abwechslungsreich ist, der uns alle begeistert. Und ja, also warum? Eigentlich kann man die Frage, glaube ich, nicht zufriedenstellend beantworten. Warum? Weil der Fußball geil ist. Weil wir uns immer wieder darauf freuen. Wir haben es jetzt auch schon wieder geschafft, die Jasmin auf den Rundenstart zu begeistern, obwohl es dann so eine Zitterpartie hinter ihr liegt. Also, ja.
Gut. Eigentlich ein großes Schlusswort für heute.
Was sollen wir da jetzt noch dazu sagen?
Nix. Perfektes Schlusswort.
Genau, wir sind jetzt eigentlich so von der Zeit her, müsste es knapp so lang sein wie ein Fußballspiel mit Nachspielzeit. Von dem her eigentlich perfekt zur Einstimmung auf den Saisonstart.
Ohne Verlängerung?
Wie bitte?
Ohne Verlängerung, wie gestern.
Ohne Verlängerung, das kommt dann erst wieder in der zweiten Runde. Und dann sage ich einfach mal danke an dich, Danny, dass du dich im Urlaub dir Zeit genommen hast, mit uns zu reden über den VfB, dass du dabei warst, uns viele Eindrücke geben konntest vom Trainingslager und sonst der Arbeit drumherum und was du alles beim VfB mitbekommst. Und dann wollten wir uns auch noch bei euch Hörern nochmal bedanken für die wirklich große Beteiligung bei der Umfrage, wo wir jetzt versucht haben, so gut wie jede Frage zu beantworten. Wir haben euch teilweise jetzt nicht geschafft, einzeln zu erwähnen, weil die Fragen teilweise im Gespräch schon so beantwortet wurden. Aber trotzdem auch euch vielen Dank. Es hat uns sehr geholfen und einfach auch eure Interessen, eure Fragen, eure Themenwünsche zu beantworten. Das war jetzt unsere Saisonvorschau. Zumindest ich freue mich jetzt mal auf die Saison, Martin wohl auch. Und dann hören wir uns bald wieder nach den weiteren Spieltagen, wo wir dann hoffentlich nach Erfolgen drüber reden können. Wir haben ja immer noch im Brustring Talk noch keinen Bundesligasieg besprochen. Richtig. Das wird bald dann hoffentlich kommen.
Wir werden es diese Saison schaffen, da bin ich hundertprozentig sicher.
Okay, dann glaube ich mal sogar dir als Oberpessimist, dass wir das schaffen werden und hören uns, wie gesagt, bald wieder. Euch auch viel Spaß beim ersten Spieltag wieder. Manche haben vielleicht auch schon in die zweite Liga davor reingeschaut. Und dann bis bald. Nochmal danke an Danny, danke an Martin und ciao.
Ja, bis bald. Danke, ciao. Ja, danke für die Einladung. Hat wieder großen Spaß gemacht. Und ja,
vielen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne. Ciao.
Ciao.
Tschüss.